Wenn ich dir meinen Ablauf sage, das war schon fast beängstigend. Also ich habe Samstag Spiel gehabt um 13 Uhr, aber ich war von 9 bis 11.30 Uhr auf dem Bolzplatz. Und meine Mutter und mein Vater und mein Bruder haben gesagt, Junge, spinnst du denn eigentlich? Hallo, du hast um 13 Uhr Spiel oder ein Hallenturnier. Du brauchst doch jetzt noch nicht kicken gehen. Doch, ich mache mich nur warm, wirklich, Mama, Papa. Ich mache mich nur warm. Und ja, was ist, wenn du dich verletzt? Ich verletze mich nicht. Ich verletze mich nicht. Und sonntags, ich stehe um 9:30 Uhr auf, habe mir dann Toast gemacht und habe da zwei Stück gegessen, habe Wasser mitgenommen und dann war ich von 9 bis 20 Uhr, bis es dunkel wurde, war ich auf dem Bolzplatz. Und wehe, wehe, einer ist nicht gekommen von meinen Jungs.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Wenn Alex Schlüter eine Aktie wäre, dann würde ich auf Short gehen. Das ist mein kreativer Einstieg.
Ich weiß nicht genau, ob das eine Beleidigung ist oder ein Lob, weil ich überhaupt keine Ahnung von den Begrifflichkeiten habe.
Es bedeutet im Grunde genommen, dass man sich von dir trennen möchte. Also, dass man darauf setzt, dass du abbaust. Wenn ich das richtig verstanden habe. Erstmal schönen guten Tag, liebe Freunde. Neue Folge Kicker Meets the Zone. Ich hatte mir hier irgendwie sowas Kreatives überlegt, aber ich will euch ja auch gleichzeitig mit einbinden und wir wollen euch nicht so ins kalte Wasser werfen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Short gehen bei einer Aktie darauf setzen, dass sie fällt.
Okay, verstehe ich. Ja, tolle kreative Anmoderation. Hallo an euch alle. Hallo, Benny. Der Mann, ja, ich würde sagen, der Lehrverkauf unter den Sportmoderatoren. Benjamin Zander,
aber weißt
neue
du,
Folge,
aber weißt du, also Leerverkäufe habe ich noch nicht so ganz verstanden. Weißt du, ob das jetzt zumindest eine Beleidigung war oder war das jetzt eigentlich ein Lob aus Versehen für mich?
Das kommt immer drauf an. Wenn ich Spekulant wäre, dann könnte ich mit dir sehr viel Geld machen. Es sei denn, es tun sich Leute im Internet zusammen und haben andere Ideen. So, das jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Aber wir sollten uns nicht weiter aus dem Fenster lehnen in diesem Bereich. Wir sollten über Fußball reden. Das ist schon heikel genug, wenn wir das machen.
Ja, also schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Woche, eine neue Folge. Bevor wir euch gleich vorstellen, was wir vorhaben, blicken wir nochmal ganz kurz zurück auf die vergangene Woche, denn da hatten wir ein sehr angenehmes Gespräch mit der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und es kam einiges an Feedback, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, zu diesem Thema und zu diesem ganzen Komplex Trainerinnen im Männerbereich und so rein. Und ich möchte mal einen wichtigen Punkt noch mit reingeben in die Diskussion von Dustin Burger, der hat mir bei Instagram geschrieben und zwar hat er auf einen wichtigen Aspekt hingewiesen. Wir haben ja mit Martina Voss-Tecklenburg, falls ihr es nicht gehört habt, darüber gesprochen, wann ist die Zeit eigentlich reif für eine Trainerin im Herrenbereich? Und er hat mir geschrieben, er hätte gern mal gewusst, warum denn in der Frauenbundesliga fast nur Männer coachen. Und seine Erfahrung ist, dass das auch in den unteren Ligen nicht anders ist, dass die Frauen im Männerfußball keine Chance bekommen, mag ja sein, Zitat, aber selbst die Frauenteams vertrauen zu selten auf Trainerinnen. Und da hat er, glaube ich, schon einen relativ validen Punkt.
Ja, wobei ich gerne, also das ist definitiv ein Punkt und einer, den man hinterfragen sollte, aber ich finde ja bei solchen Diskussionen immer am besten, wenn man das losgelöst von Frauenliga, Männerliga nimmt, sondern, und so habe ich ja versucht, auch bei dem Gespräch mit unserer Bundestrainerin ranzugehen, wenn da jemand offensichtlich so gut, also das, sie war jetzt logischerweise das Beispiel, es wird ja auch noch einige andere richtig gute Trainerinnen geben, wenn da jemand sein Handwerkszeug so gut versteht, wenn er so gut in diesem Job ist, dann ist es halt auch definitiv eine logische Option, in den Männerbereich zu gehen und warum passiert das nicht, ne? Ja. Dass das im Frauenbereich zu wenig ist, definitiv auch ein Punkt, ja.
Ja, also wollte ich nochmal mit hier reingeben in die Diskussion, wer ja mehr darüber erfahren möchte und es vielleicht noch nicht getan hat, einfach die Folge von der vergangenen Woche hören, da haben wir uns ausführlich mit der Bundestrainerin unter anderem darüber unterhalten.
Ja, und was machen wir in dieser Woche? Wir wollen über ein absolutes Team der Stunde reden, über Eintracht Frankfurt, im Moment auf einem Champions-League-Rang auf Tabellenposition Nummer 4. Julian Franzke wird uns nachher zugeschaltet sein, kennt er mittlerweile als Kicker-Experte für die Frankfurter Eintracht. Erhoffen wir uns da wieder ein paar Weisheiten. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir noch ein bisschen mehr verstehen über den aktuellen Erfolg von Eintracht Frankfurt. Mhm. Wir fangen aber an mit dem, Benny, jetzt musst du deinen Kopf anstrengen, vielleicht schönsten Namen, den wir bislang bei Kicker Meets the Zone hatten.
Oh.
Also wir hatten ein paar schöne, aber Vincenzo Grifo ist für mich die Nummer eins. Jetzt geht Benjamin Zander, der Mann, der nicht mit einem tollen Namen gesegnet ist. Alexander Franz Hermann Schlüter kann das so sagen, gerade die Liste in seinem Kopf durch, wer denn bei uns schon so Interviewgast gewesen ist. Ich bin der Meinung, Vincenzo Grifo vom SC Freiburg ist meine Meinung.
Ja,
also
ja,
ich weiß nicht, wer den toppen soll. Klar, wir hatten vom Kicker, wir hatten Schrölo, der ist natürlich ein All-Time-Favorite. Und was fällt dir auf? Schrölo ist auch für die Freiburger zuständig. Das heißt also, offensichtlich ist im Breisgau ja namensmäßig absolut die
Top-Platzierung. Pass mal auf, also es gibt da ja Radio Regenbogen in der Ecke, ne? Und ich habe letztens eine Pressekonferenz vom TSG Hoffenheim geguckt und da wurde Francesco Romano von Radio Regenbogen, hat der Pressesprecher gesagt und hat ihn aufgerufen. Und das ist ja, also das ist ja ein pures Gedicht, einfach nur Vor- und Zunahme und der Sender, für den er arbeitet, oder? Das ist ja überragend.
Radio Regenbogen hört sich an wie das Radio bei, also das in Neustadt, da wo Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg leben, immer wieder auf Sendung geht. Aber nee, es ist schön und wir freuen uns ja auch immer mit Leuten aus dieser Region zu sprechen. Wir waren bei Christian Streich in Freiburg zu Besuch, ihr habt die Folge hoffentlich gehört. Und wir freuen uns jetzt, logischerweise in dieser Zeit, nicht vor Ort, sondern zugeschaltet mit Vincenzo Grifo sprechen zu können. Gestern Abend noch auf dem Rasen, heute Mittag schon im Podcast. Vincenzo Grifo ist entweder ein totaler Vollprofi oder er braucht einfach keinen Schlaf. So oder so, schön, dass du da bist. Vincenzo, grüß dich.
Grüße euch.
Servus.
Ihr seid ja gestern sauspät nach Hause gekommen, nach dem Auswärtsspiel in Wolfsburg, also vermute ich mal. Also wenn ich jetzt in eurer Rolle wäre, ich würde sagen, okay, kann man mal machen, dann schlafe ich aber auch aus. Jetzt muss man bei dir wissen, du bist frisch gewordener Papa. Ihr habt heute auch schon wieder Auslaufen gehabt. Also ganz ehrlich, wie viel Schlaf hast du denn jetzt gehabt?
Also wenn man eine kleine Tochter hat, dann schläft man nicht mehr aus. Das Leben ist vorbei jetzt. Nee, Spaß beiseite. Wir sind gestern, glaube ich, gegen 1:30 hier gewesen wieder und das Training wurde dann auf eine Stunde später verlegt und ich bin ich schlafe nie lang, also das habe ich auch noch nie gemacht, auch wenn ich konnte und durfte, aber ich bin immer früh am Morgen immer früh wach gewesen und deswegen, also ich stehe immer so gegen 7:30 auf und diese 6-7 Stunden Schlaf, die haben mir total gelangt.
Das ist ja fast schon streberhaft. Also wenn man Nachwuchs hat, dann wird's dann ekelhaft, wenn man vor dem Nachwuchs wach ist und dann wenn du deine Tochter sogar wächst, damit du mit ihr spielen kannst morgens, dann bist du echt zu sehr früh aufsteher. Das kann ich dir sagen.
Nein, also aber das war schon immer so. Also auch damals in der Schule oder egal wo, ich bin immer gerne aufgestanden. Also ich habe keine Probleme gehabt, weil ich auch relativ früh ins Bett gegangen bin und ich bin dann einfach wach. Also ich brauche dann den Schlaf nicht mehr. Es gibt ja manche, die drehen sich dann nochmal im Bett und haben dann immer noch die Müdigkeit. Bei mir ist es dann einfach anders. Ich bin dann wach und mein Wecker klingelt dann und dann gehe ich in die Küche, mache mir einen Kaffee und dann bin ich hellwach.
Das ist beeindruckend. Also es sitzen hier zwei Typen mit dir, bei denen das genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast. Nochmal drehen und Wecker noch 17 Mal aus und so weiter. Das war heute genau wieder gleich. Also vielleicht...
Aber sei euch gegönnt natürlich.
Ich dachte, ich hätte gern dein fußballerisches Talent, aber jetzt hätte ich viel lieber dieses Talent, mit wenig Schlaf auszukommen und früh wach zu sein.
Ja, dafür vielleicht gibt es ein Mittagsschläfchen heute oder so.
Okay, ja gut. Lass uns mal ein bisschen auf dieses Spiel gucken. Gestern Abend 0:3 in Wolfsburg. Das Ergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch, aber aus deiner Sicht geht die Niederlage über die 90 gesehen in Ordnung?
Ja, ich denke schon. Klar, also was man sagen muss, Wolfsburg hat natürlich eine saugute Mannschaft, hat natürlich viel individuelle Qualität von hinten bis nach vorne. Aber wir wollten schon gestern nach Wolfsburg fahren oder beziehungsweise auf dem Platz stehen und da was mitnehmen. Ich fand auch, dass wir die ersten 15, 20 Minuten gar nicht verkehrt angefangen haben. Sah auch echt gut aus. Klar, dann kann man natürlich jetzt drüber streiten. Ungünstige Situation im Strafraum. Schlotti wird umgehauen und die gehen dann damit einzeln in Führung. Für mich glasklarer Foul an Schlotti. Trifft ihn genau am Fuß unten und ich meine, da wurden schon andere Szenen natürlich faul gepfiffen. Und damit gehen sie halt dann einzeln in Führung. Das ist dann natürlich in Wolfsburg mit der Qualität, die sie haben, dann auch schwer werden kann. Das war uns dann bewusst. Aber dennoch haben wir es dann danach einfach nicht so gut gemacht. Sie waren uns dann einfach ein bisschen überlegender. Und klar, wenn wir vielleicht das 2:1 machen oder das 1:1, dann können wir wieder vielleicht ins Spiel zurückfinden. Aber dadurch, dass sie dann ja, es auch einfach gut ausspielen, 2:0 dann in Führung gehen, ist dann für uns enorm schwierig und dann ist vielleicht die Niederlage dann doch ja verdient gewesen.
Ja, vielleicht für diejenigen, die das nicht gesehen haben, nochmal zu dieser Szene vor dem Tor. Also ganz wichtiger Führungstreffer logischerweise in so einer Partie für die Wolfsburger. Mbabu trifft Schlotterbeck in eurem 16er am Fuß. Und es gab ja auch eine Untersuchung vom VAR. Christian Streich hat danach gesagt, also man kann ja Dinge übersehen auf dem Platz, aber wenn es sich schon extra angeschaut wird in Köln, dann muss man es halt sehen. Wie hat sich das für dich auf dem Feld angefühlt?
Ja, auf dem Feld habe ich es gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich war mit meinem Gegenspieler beschäftigt. Aber als dann Schlotti auf dem Boden lag und hat dann gemeint, hey, der trifft mich brutal, also er dappt mir von hinten drauf, voll auf den Mittelfuß. Und er dann natürlich auch Schmerzen hatte. Und ich glaube, Schlotti ist jetzt nicht einer, der da ein Schwalbenkönig ist, sondern der hat dann einfach gesagt, hey, der hat mich brutal getroffen und somit komme ich gar nicht hoch zum Kopfball und kann den Kopfball vielleicht verhindern. Und das ist klares Foul. Und der Schiri hat dann gemeint, ja, er will es überprüfen lassen und meinte dann, ja, ist Tor. Und wir so, ja, aber okay, wie, wenn der da getroffen wird und das da verhindert wird. Aber ja, und dann wurde es halt gezählt. Und ja, und damit haben wir natürlich dann gewusst, dass es halt blöd ist, ja, gegen Wolfsburg dann 1-0 in Rückstand zu geraten. Aber wir haben da natürlich probiert, gemacht, getan. Gestern hatten wir dann nicht die Großchancen, die wir jetzt in den letzten 7-8 Spielen hatten, weil es aber auch Wolfsburg brutal gut macht. Sie sind sehr stabil, haben natürlich viele Standards haben wir gehabt. Aber natürlich, sie sind sehr groß mit Brooks, mit Weghorst, mit Verteidiger.
Wie heißt Lacroix.
Lacroix, genau, und Babu, hohe, große Sprungkraft und also es sind alles große, große Spieler da drin gewesen, deswegen war es dann auch schwer, weil ich glaube, wir hatten 4 oder 5 Eckbälle und das haben wir dann gestern nicht nutzen können und schade gewesen, aber alles gut, wir analysieren das ja gleich und dann wissen wir, was wir da gut gemacht haben, was wir nicht so gut gemacht haben und dann versuchen wir gegen Dortmund am Samstag eine bessere Leistung auf den Platz zu bringen.
Oh, ihr habt ein kräftiges Programm, ne? Also Wolfsburg jetzt Dortmund, weil du gerade die frischen Eindrücke logischerweise vom VfL hast, die sind jetzt Dritter. Laufen die trotz dieser Platzierung für dich noch zu sehr unterm Radar? Was macht die so stark? Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, wir haben auch in den letzten Wochen immer wieder vor allem über diese Stabilität geredet, die diese Mannschaft irgendwie ausstrahlt, oder? Auf dem Feld?
Brutal, also die Robustheit natürlich dann auch, sie sind sehr kompakt, sie laufen alles an, sie ackern sehr viel und das trotz der individuellen Qualität. Und wenn du das schaffst, dann glaube ich, bist du auf einem richtig guten Weg. Natürlich ist die Frage, wie lang schaffen sie es, auf dem Niveau dann auch wirklich so anzulaufen, so kompakt zu sein. Natürlich gibt es dann den ein oder anderen Gegner, der das dann auch gut analysiert, der dann vielleicht auch einen guten Tag erwischt und die dann auch einfach auch knacken können. Aber ich meine, die haben jetzt auch gegen Leverkusen gewonnen, die haben jetzt auch uns besiegt und haben natürlich einige Siege eingefahren und deswegen darf man mal gegen Wolfsburg verlieren, aber ich meine, einen guten Tag und wenn der Spielverlauf vielleicht nicht so ist und wir ein bisschen Glück haben, dann nehmen wir auch was mit dem Wolfsburg. Aber ja, es ist uns eine Lehre auf alle Fälle. Wie gesagt, wir analysieren das später. Wir schauen, was wir da besser machen können und was wir gut gemacht haben und woran wir ja drauf aufbauen können. Und dann wollen wir auf alle Fälle hier gegen Dortmund einen geilen Fight bieten.
Wir haben in den vergangenen Wochen auch natürlich viel über euch geredet, ne? Weil ihr ja nun eine gute Phase hattet, eine sehr gute Phase. Und wir haben auch über das Anspruchsdenken beim Sportclub gesprochen und dass ihr mittlerweile kein Underdog mehr in dieser Liga seid. Und genau darüber haben wir auch mit deinem Trainer vor der Saison geredet, wie das eigentlich in Freiburg selbst wahrgenommen wird. Ich habe den Ton mal mitgebracht. Wir haben uns ausführlich mit Christian Streich vor der Saison unterhalten und es ging genau um dieses Thema und da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
Wir haben auch individuell gute Spieler und wenn wir dann alles tun und wenn wir die totale Leidenschaft haben und die ganze Videositzung und das Zeugs, die Jungs akzeptieren und das dann mitgehen und eben immer noch zuhören und immer noch hungrig sind und sich identifizieren, dann sind wir in der Lage, auch gegen viele Mannschaften am gewissen Tag Spiele zu gewinnen.
Jetzt hat er zuletzt auf einer Pressekonferenz auch noch gesagt, ihr habt definitiv aktuell keinen einzigen Punkt zu viel, sondern ihr hättet sogar eher noch mehr holen können, wenn man die Spielverläufe sieht. Nimm uns mal mit rein in den Kopf eines Freiburg-Spielers und in die Stimmung in der Mannschaft. Hat sich da was verändert bei den, finde ich, für Freiburger Verhältnisse relativ forschen Tönen, wenn du es zum Beispiel mit deiner ersten Zeit vergleichst? Seid ihr einfach selbstbewusster auch in dieser Rolle, die ihr in der Liga einnehmt?
Ja, natürlich. Also wir haben, also wie der Coach dann natürlich auch gesagt hat, wir haben natürlich auch die individuelle Qualität und wir tun natürlich auch alles abarbeiten und wir sind auch immer sehr hungrig und die Stimmung in der Mannschaft ist toll. Wir haben einfach echt tolle Jungs hier. Wir halten zusammen. Ich glaube, das merkt man uns auch total auf dem Platz an. Wir geben niemals auf. Wir haben auch schon Rückstände gedreht. Also wie gesagt, also die Atmosphäre in der Mannschaft ist natürlich sensationell. Und das hat uns immer bisher ausgemacht. Und natürlich haben wir auch natürlich dann die spielerische Qualität. Und wenn du die zwei Komponenten hast, dann hast du schon mal echt die halbe Miete. Und wenn du natürlich mit vollem Herz auf dem Platz bist und fightest und machst und dann hast du natürlich immer gute Karten und das haben wir probiert. Ich kann eins sagen, wir haben dieses Jahr ein Spiel gehabt, wo wir es nicht hatten, das war Mainz und es war uns eine große Lehre, eine sehr, sehr große Lehre Und wie gesagt, nach diesem Spiel wurde es dann auch ein bisschen lauter, aber auch völlig zu Recht. Und das hat uns, also nicht nur von Trainerseite, aber einfach auch uns, also bei uns Spieler hat es einfach Klick gemacht, dass wir so nicht auftreten haben dürfen und können. Und ab da haben wir dann eine große Serie dann gestartet, haben dann in Augsburg 1-1. Da war es schon verdient, dass wir hätten gewinnen können. Und dann haben wir auch echt tolle Gegner gehabt, wie Frankfurt, da haben wir jetzt nochmal Stuttgart gewonnen. Wir haben Bielefeld haben wir gehabt in der englischen Woche. Das hat uns dann einfach auch ein bisschen wachgerüttelt. Und wie gesagt, wenn du so immer dabei bist und mit so viel Herz auf dem Platz und das einfach umsetzt, was uns der Trainer da mitgibt, dann hast du gute Karten. Und das haben wir in den letzten 10 Spielen gemacht. Und deswegen hast du dann natürlich auch so einen Erfolg gefeiert. Die ersten Spiele, um euch mal mitzunehmen, bei uns in der Kabine und in der Stimmung, die ersten Spiele waren auch nicht verkehrt. Nur Wolfsburg haben wir hier ein bisschen unglücklich unschien gespielt, Bremen genauso, musstest du glasklar gewinnen eigentlich, hast du dann doch nicht, spielst du dann unschieden. Wenn du da gepunktet hättest und die Punkte noch mitgenommen hättest, die wir jetzt haben, also dann will ich nicht wissen, wo wir hätten stehen können. Aber wie gesagt, wir beschweren uns gar nicht. Das ist, glaube ich, das auch, was der Trainer gemeint hat. Wir haben keinen Punkt zu viel, weil, wie gesagt, wenn wir dann nur 2 Spiele davon nehmen und da vielleicht 3 Punkte geholt hätten, hätten wir 6 Punkte mehr. Und auch Frankfurt gehen wir ja natürlich dann auch 2-1 in Führung. Also da war schon Möglichkeiten da, aber wie gesagt, wir beschweren uns gar nicht. Wir sind sehr demütig. Wir wollen jeden Tag an uns arbeiten. Wir analysieren alles. Wir arbeiten hart. Im Training wird immer Vollgas gegeben. Wir sind eine Einheit, jeder ist für den anderen da. Und das macht die Mannschaft aus. Und wie gesagt, ich kann das nur noch mal bestätigen, dass wir einfach eine tolle Atmosphäre haben. Wir haben echt tolle Jungs. Wir haben wirklich Jungs, die kritikfähig sind, die sich alles anhören und ja, die Nase nicht oben haben, egal bei was für einem Erfolg wir haben. Und deswegen habe ich die Mannschaft einfach so gern und deswegen sind wir auf einem guten Weg. Und jetzt haben wir gestern mal nicht gewonnen, aber ich meine, das Leben ist ja auch kein Wunschkonzert. sondern wir machen auf dem Weg weiter und versuchen genau da anzuknüpfen, wo wir es natürlich auch in den letzten Wochen gemacht haben.
Euch zeichnet als Mannschaft ja total aus, dass ihr arbeitet, dass ihr diszipliniert seid, dass ihr euch füreinander einsetzt, dass ihr kämpft, aber eben auch taktisch so viel richtig macht. Also ich sag mal, so ein Chico Höfler ist für mich ein ganz typischer Freiburg-Spieler. Christian Günther ist ein typischer Freiburg-Spieler, auch als euer Kapitän, der da rauf und runter marschiert, der irgendwie sein Herz immer in die Hand nimmt und was macht. Wenn man jetzt auf deine Rolle schaut beim Sportclub, bist du so ein bisschen was wie der Freigeist in diesem sehr disziplinierten Kollektiv, der einfach auch mit seiner fußballerischen Qualität vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, die Sahne oben auf der Torte ist, wenn es richtig gut läuft?
Also erstens mal muss ich hinzufügen, dass ich natürlich in Freiburg unglaublich viel gelernt habe. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich herkam von FSV Frankfurt, habe ich natürlich die Hälfte von dem, was ich jetzt weiß, natürlich gar nicht gewusst. Egal was, ob es taktisch ist, ob es wo stehe ich, wo laufe oder wie laufe ich an, wann lauere ich oder also es sind so ganz viele Komponenten, die da oder ganz viele Kleinigkeiten, die da zusammen mitspielen. Ich glaube, dass du jemanden in der Mannschaft brauchst, der immer vielleicht ein bisschen den Unterschied machen darf oder kann, aber der natürlich dann auch sich nicht rausnimmt. Das ist ganz wichtig. Ich glaube das schon, dass der Coach mir eine gewisse Freiheit gibt. Das bestätige ich. Aber er gibt mir nicht die Freiheit, indem ich weniger machen darf. Also das ist zu 100%, das kann ich euch bestätigen. Weil der Coach ist natürlich auch natürlich kritisch mit mir. Ne? Also wenn ich da mal Sachen mache, die ihm nicht so gefallen, dann spricht er das natürlich auch an. Und wir haben natürlich viele Spieler, die natürlich auch den Unterschied machen können. Vielleicht bin ich einer davon. Ich mag es nie so gerne, über mich selber so zu reden oder jetzt zu sagen, ja, ich bin der Freigeist. Aber wir haben natürlich Johnny Schmid, wir haben Roland Salai, wir haben viele Jungs, die den Unterschied machen können, die vielleicht einfach auch aus einer nicht so guten Situation eine gute Situation machen kann. Sei es Freistoß von 30 Metern, da wartet keiner, dass der reingeht, bums, Johnny haut den in den Winkel. Ich weiß noch, gegen Wolfsburg hier letzte Saison. Das sind auch Spieler für mich, die den Unterschied machen können, wenn du so eine Qualität hast und so ein Talent. Roland Salai, egal, auch Demirovic, auch Nils, also ganz, ganz viele. Aber klar, wenn du natürlich häufiger auf dem Platz stehst und natürlich dann die Freistöße machst, Elfmeter oder vielleicht den entscheidenden Pass, dann würde ich mich da schon dazu zählen. Aber wir haben natürlich da auch schon mehrere davon.
ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Christian Streich zu irgendeinem Spieler in seinem Trainerleben sagt, du bist Freigeist, du musst dafür defensiv nicht so viel arbeiten. Ich glaube, das würde er nicht mal zu Messi sagen. Also insofern kann ich schon verstehen, was du da meinst.
Ah, doch, ich glaube, Messi wird er verzeihen.
Meinst du? Das, frag ihn nein. Bitte gleich, wenn ihr Videositzung habt, das würde mich persönlich sehr interessieren. Der Messi, der ist ja auch im Sommer vertragsfrei, also vielleicht kommt er ja in Freiburg mal rum. Dürfte der sich ein paar Freiheiten nehmen oder müsste der im Kollektiv mit gegen den Ball arbeiten? Das würde mich jetzt von Christian Streich schon sehr interessieren.
Da wette ich alles drauf, dass er es nicht machen dürfte. Also egal wie gut er ist, weil der Coach ist ja einer, der jeden besser machen möchte. Und auch Messi hat dann vielleicht ein paar Defizite. Natürlich ist er der beste Spieler der Welt mit Cristiano Ronaldo zusammen. Aber was defensiv dann betrifft, muss man in Freiburg dann doch etwas mehr arbeiten wie bei Barcelona.
Ja, das sollte er sich vorher überlegen, bevor er bei euch unterschreibt. Nochmal zurück zu dir. Als du hast es gerade gesagt, zu Freiburg gekommen bist, musstest du viele Dinge lernen. Das heißt also, genau die Sachen waren auch wichtig, dass deine Karriere diese Schritte gemacht hat, die sie dann gemacht hat. Weil das Fußballerische, ne, mit dieser, also wir sind da großer Fan von dieser ja Bolzplatz-Mentalität, ne, auch mal was Überraschendes zu tun, das hast du ja wahrscheinlich immer schon in dir gehabt. Und dann hast du gesagt, musstest du ganz viel lernen. Da geht's dann also ganz viel um die taktischen Dinge, wie arbeite ich gegen den Ball, wo stelle ich Räume zu und all sowas?
Natürlich, also ihr müsst euch vorstellen, in jedem Verein, wo ich dann gespielt habe, habe ich dann gewisse Freiheiten bekommen einfach. Und natürlich hat man dann das ein oder andere Mal vielleicht defensiv nicht so mitgearbeitet, wie man es sein oder wie man es eigentlich machen sollte. Frankfurt, Dresden. Und als ich hier nach Freiburg kam, hat es sich brutal geändert. Ich weiß noch, die ersten 3 Monate, die waren schon schwierig für mich, weil ich dann natürlich brutal viel habe aufsaugen müssen, brutal viel habe lernen müssen, was ich natürlich von anderen Trainern nicht so mitbekommen habe. Und der Coach hier ist einfach einer, der sich mit dir individuell einfach auch brutal beschäftigt. Und das Gute ist natürlich, er sieht ein Talent, aber er ruht nicht drauf aus, sondern er sagt, hey, glaub mir, wenn du das und das vielleicht besser machst oder das vielleicht einfach noch disziplinierter, glaub mir, dann wirst du noch besser. Und das gibt er dir einfach immer wieder mit. Und das ist ja so faszinierend an ihm, dass er natürlich auch sich die Zeit nimmt, mit den Jungs so zu arbeiten und jedem Spieler einfach besser machen möchte. Und wirklich, wenn wir echt mal so die Spieler durchgehen, Caligiuri, Kruse, Maximilian Philipp und egal wer, man kann ganz viele aufzählen, so Yunchu und. Also das sind ja Megaspieler. Und so beschäftigt er sich damit. Und das ist ja eigentlich mega positiv. Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht andere Trainer, also ich habe viele gute Trainer gehabt, um Gottes Willen, aber das ist vielleicht das, was ihn ausmacht. Und das hat er auch mit mir gemacht. Und deswegen bin ich jetzt ein reiferer Spieler, ein besserer Spieler geworden. Und deswegen danke ich ihm natürlich auch viel. Klar, ich nehme natürlich auch vieles mit. Aber es ist, also es gehören immer 2 Menschen dazu. Also jemand bringt das Talent mit und dann brauchst du natürlich auch einen Trainer, der dich fördert und der dir die Unterstützung gibt und der dir das Vertrauen schenkt und der in dich einen guten Spieler sieht und der mit dir arbeiten möchte. Und das hat er mit mir gemacht und deswegen bin ich Gott froh. Und ich bin auch Gott froh, dass ich das auch so aufgenommen habe, weil man muss dann schon sehr kritikfähig sein. Und das bin ich, Gott sei Dank. Es gibt vielleicht auch viele Spieler unter ihm auch, die das dann vielleicht nicht so angenommen haben. Und deswegen bin ich dann Gott froh, dass ich das habe so aufnehmen dürfen und können, auch wenn es manchmal wehgetan hat, die Kritik. Aber das hat mich zu diesem Spieler gemacht, der ich jetzt bin.
Weil Alex das gerade gesagt hat, lass uns mal noch ein bisschen auf deine fußballerischen Anfänge schauen. Weil wenn ich dich so spielen sehe, wenn ich deine Standards sehe, wenn ich mir deinen Werdegang durchlese, dann steht für mich fest, der Typ ist auf dem Bolzplatz genauso aufgewachsen wie ich. Stimmt das?
Also ich könnte zu 100% bestätigen, 1000%, dass ich so aufgewachsen bin wie du.
Also jeden Tag, wenn du nicht bei deinem Verein gespielt hast, auf dem Bolzplatz mit den Jungs kicken?
Also mehr wie jeden Tag. Also wenn ich dir meinen Ablauf sage, das war fast, also es war schon fast beängstigend. Also ich habe Samstag Spiel gehabt um 13 Uhr, aber ich war von 9 bis 11.30 Uhr auf dem Bolzplatz. Und meine Mutter, mein Vater und mein Bruder haben gesagt, Junge, spinnst du denn eigentlich? Hallo, du hast um 13 Uhr Spiel oder ein Fallenturnier. Du brauchst doch jetzt noch nicht kicken gehen. Doch, ich mache mich nur warm, wirklich, Mama, Papa. Ich mache mich nur warm. Und ja, was ist, wenn du dich verletzt? Ich verletze mich nicht. Die kriegen mich eh nicht. So habe ich geredet. Und das ist ja schon, also ich war dann wirklich, und sonntags gibt es ja keine Regeneration bei uns, die Jugendkicker. Und dann gehst du dann, wie gesagt, ich stehe um 9.30 Uhr auf, habe mir dann Toast gemacht mit Käse und Pute und habe da 2 Stück gegessen, habe Wasser mitgenommen und dann war ich von 9 bis 20 Uhr, bis es dunkel wurde, war ich auf dem Bolzplatz. Und wehe, einer ist nicht gekommen von meinen Jungs. Und sonntags war natürlich der allerschönste Tag, weil wir dann einfach wirklich zu 30 waren auf diesem Bolzplatz und wir haben rauf und runter gekickt und wir haben uns gebettelt einfach, ne? Und deswegen bringe ich dann vielleicht manche Sachen mit noch vom Bolzplatz in die Bundesliga und darauf bin ich auch sehr stolz, dass ich das nicht so abgegeben habe, weil davon gibt's ja, glaube ich, nicht mehr allzu viele mit dem Taktischen, was ja einfach auch sich brutal entwickelt hat. Da kann man dann schon stolz drauf sein.
Ja, lass uns über das Thema NLZ gleich nochmal sprechen. Aber was mich jetzt erstmal interessiert, weil es hat mich sofort wirklich an mich erinnert, wie du das gerade gesagt hast, jeden Tag. Und ich hatte übrigens auch noch das Glück, dass der Bolzplatz bei mir in Spuckweite von meinem Haus war. Also von dem Haus meiner Eltern. Ne? Also ich habe 5 Schritte gemacht und war auf dem Bolzplatz.
Wir hatten ja, aber ganz kurz, Benni, wo haben sich eure Wege dann getrennt? Also
ja, Vincenzo ist offensichtlich falsch.
Unsere Wege haben sich getrennt. Ich weiß, also du konntest spucken und ich konnte mit dem Schneeball auf den Platz werfen. Also das heißt, ein bisschen weiter.
Ja, ich würde jetzt auch mal die steile These anstellen, dass Vincenzo vielleicht ein bisschen besserer Fußballer ist als ich so und was die Anlagen angeht. Aber jetzt mal zurück. Machen wir es plastisch. Mit welchen Trikots war der kleine Vincenzo früher unterwegs? Wer waren so die Idole?
Inter Mailand Trikot, Italien Trikot. Das waren die 2 natürlich Favoriten. Darauf war Roberto Baggio. Mhm. Und dann hatte ich Bobo Vieri mit der 32. Dann hatte ich einmal Ronaldo, glaube ich. Einmal Ronaldo. Alles gefälscht, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Alles gefälscht. Und Pirlo. Pirlo Italien.
Ah ja. Ah, schön.
Genau. Pirlo Italien und dann, klar, und dann 2006 kam dann so ein bisschen Luca Toni und aber die habe ich mir auch noch gekauft, weil ich wollte so eine Sammlung machen, aber alles mit gefälschten Trikots. Jetzt habe ich alles originale Trikots zu Hause. Also die sehen natürlich deutlich besser aus.
Ja, Alex hatte Roy Präger, ne?
Aber im Original. Ja, ja. Also hässlich, aber original. Also,
lieber 1 original wie 5 gefälscht.
Ja, das hat uns Ilkay Gündoğan genauso erzählt. Der hatte auch ganz viel von Istanbuler Vereinen, aber auch ein Inter-Mailand-Trikot, ne? Benni, erinnerst du dich? Da habe ich gerade dran gedacht. Ja. Aber auch alles gefälscht. Also das gefälschte Inter-Mailand-Trikot, das ist offensichtlich ein Renner.
Ich habe das gesehen. Also das von Gündoğan, das hat er erzählt, dass er sich auf dem türkischen Markt die geholt hat, ne? Ja, macht ihn sehr sympathisch, weil ich voll mitfiebern kann.
Du bist, weil Benni es jetzt gerade schon gesagt hat, eben ein ganz anderer Typ. Erst als U19-Spieler zu einem großen Club gewechselt. Vorher hast du deine Stunden, wie wir jetzt wissen, auf dem Bolzplatz verbracht. Es gibt ja heute ganz andere Wege, dass Leute ganz früh von großen Vereinen gescoutet werden, in so ein Nachwuchsleistungszentrum kommen. Glaubst du, du wärst ein anderer Spieler geworden, wenn du so einen Weg eingeschlagen hättest?
Ja, definitiv. Definitiv, weil du natürlich, wenn du natürlich früh zu einem großen Verein gehst, wird dir natürlich auch ganz andere Sachen beigebracht. Und dein Spielstil verändert sich 1000%. Also nur mal ein Beispiel. Wenn ich in der D-Jugend oder in der F-Jugend schon zum KSC gegangen wäre oder zu VfB Stuttgart oder egal wo, nach Hoffenheim, könnte ich versprechen, dass ich ein anderer Spieler wäre, weil ich damals einfach auch mitbekommen habe, schon in der U19, also ich hatte einen guten Trainer, Agi, liebe Grüße an Agi hier, Top-Trainer auch Marco Wildersen, die haben mir auch immer die Freiheiten gegeben. Aber da habe ich schon das gelernt über die ganzen Jahre, was ich mir dann auch auf dem Bolzplatz und auf dem im Verein dann einfach auch erarbeitet habe. Wenn ich schon in der F-Jugend gegangen wäre, würde mir vielleicht gesagt, ja, nimm den Ball mit rechts an, nimm den Ball mit links an, das ist jetzt falsch, nicht mit der Sohle oder mach jetzt das nicht oder in dem Moment spiel lieber vielleicht dann dahin den einfachen Ball. Das war ja bei mir dann in der F, egal, von der F-Jugend aus, F-Jugend ist zu früh, sagen wir von der C-Jugend aus, B-Jugend, A-Jugend war es ja gar nicht der Fall, weil da gab's niemand, der mir das gesagt hat, sondern da gab's Wünsche, schau, dass du einfach 3 Tore machst, dass wir gewinnen und wie du es machst, ist uns egal. Das heißt, ich habe den Ball mit der Sohle genommen, angenommen und habe den Ball dann so mitgenommen und habe vielleicht mal den Trick gemacht und heutzutage, wenn du den Ball dann vielleicht mit der Sohle annimmst in der C-Jugend, dann wird dir der Trainer sagen, hey, nimm den Ball nicht mit der Sohle an, sondern nimm den Ball einfach mit nach vorne, mit dem richtigen Fuß, damit du schon in der richtigen Bewegung bist. Und das verändert dich dann natürlich in jungen Jahren natürlich schon und beeinträchtigt natürlich dann deinen Spielstil. Und deswegen bin ich Gott froh, wirklich, natürlich, ich habe gerade dann noch die Kurve bekommen. Natürlich sehr risikohaft und sehr risikoreich. Aber ich bin Gott froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe, weil ich war dann schon fertig. Also ich war dann schon ein fertiger Spieler. Mein Spielstil hat man mir mit 19 nicht mehr arg viel nehmen können. Und deswegen bin ich froh einfach, dass ich den Weg habe gehen können und auch stolz drauf.
Ich zitiere nochmal deinen Trainer. Der hat zuletzt auf einer Pressekonferenz gesagt, Vinci kann als erster das Seil nehmen und den Wagen durch den Dreck vorwärts ziehen und alle anderen können sich dranhängen, dann rollt das Ding. Was ja echt ein schönes Zitat ist, ne? Also klare Führungsrolle. Ist das was, das du schon immer in dir hattest, weil man das auf dem Bolzplatz auch so ein bisschen mehr diese Mentalität mitbekommen hat?
Ja, kann sein. Kann vielleicht sein, dass man auf dem Bolzplatz dann oder dass da vielleicht ein bisschen auch andere Regeln herrschen und dass man dann vielleicht einfach die Ellenbogen weiter rausbringt und den Körper mehr reinmacht und sich dann einfach auch manchmal ja in Konflikte irgendwo reinbringt und für den anderen da ist. Und vielleicht lernt man das in so jungen Jahren und klar, jetzt bin ich 27, ich bin im perfekten Fußballalter und so Spieler wie Julian Schuster, Mike Franz und, die sind nicht mehr hier. Und natürlich gibt es dann einfach auch dann andere, die dann hineinwachsen oder die schon vielleicht das Potenzial dazu haben, aber sich dann noch nicht trauen. Ich glaube schon, dass ich das Potenzial dazu habe, eine Mannschaft dann wirklich auch mitzuziehen. Aber ich musste natürlich auch erstmal reinwachsen. Also so ist nicht, also wenn ich einen Julian Schuster habe, der natürlich unglaublich viele Bundesligaspiele hat, der unglaublich erfahren ist, Mike Franz, dann brauche ich als Vincenzo Grifo mit 24, 25 nicht dahinstehen und sagen, hey, macht so und so und so. Wenn die zwei Jungs dann mal nicht mehr da sind oder egal wer, also wir hatten ja viele, Marc Torrejon, Mensur, Muki, Moicha, also viele, dann versucht man dann schon irgendwann mal die Rolle zu übernehmen. Aber wir haben natürlich viele davon. Also nicht nur ich nehme das Seil, sondern auch ein Günni, auch ein Nils, auch ein Chico. Da gibt es viele davon. Und natürlich freut es mich dann, dass der Trainer mich da auch in der Verpflichtung sieht, die Mannschaft dann einfach zu nehmen und dann einfach das Seil zu nehmen und dann vorne voranzugehen. Und da wachse ich gerade rein. Und ich glaube, es gelingt mir sehr gut im Moment. Und auch auf die weiteren Jahre. Und ich gebe da mein Bestes. Ich versuche da echt die Jungs und auch vor allem die jungen Spieler dann auch echt immer zu motivieren, zu pushen, denen zu helfen, denen vielleicht einfach auch Tipps zu geben, wenn sie vielleicht einfach auch nicht wissen, okay, wie gehe ich mit der Situation um und. Und ich habe ja einfach schon ganz, ganz viele Sachen erlebt. Ich war in ganz vielen Vereinen, von Gladbach, Hoffenheim, Dresden, Frankfurt. Bei der Nationalmannschaft lernt man natürlich ganz viele große Spieler kennen. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der dann fragt, okay, wie verhalten die sich und die? Und da lerne ich natürlich unglaublich viel dazu und das versuche ich dann hier mit herzunehmen.
Ja, du hast es gerade gesagt, du warst erst bei Freiburg, nachdem du quasi zum ersten Mal bei den Breisgauern gewesen bist, hast du diesen Schritt nach Gladbach gemacht, warst dann in Hoffenheim unter Julian Nagelsmann und hast dann diesen, dahin geht meine Frage, Rückschritt gemacht, so könnte man es ja erstmal interpretieren. Wie war das in deinem Kopf? Weil es ist ja ein logischer Schritt beim SC Freiburg, diese ersten Momente in der Bundesliga zu erleben und sich dann weiterzuentwickeln. Ne? Gladbach zum Beispiel haben wir ja mit Matze Ginter genau so einen Kandidaten, der zwischendurch dann auch noch bei Dortmund war und auch heute noch sagt, Freiburg war dann als Ausbildungsverein perfekt für mich, um jetzt diese Rolle zu spielen. Du bist wieder zurück nach Freiburg gegangen, wo du jetzt so eine gute Zeit erlebst und dich wieder sauwohl fühlst. Aber war es, bevor du zurückgegangen bist, schon in deinem Kopf, dass sich das irgendwie vielleicht auch wie ein Rückschritt anfühlt?
Gar nicht. Also wirklich Rückschritt gar nicht, sondern eher dann einen Schritt nach vorne, weil ich gewusst habe, was auf mich hier zukommt und was ich hier habe und wie viel Liebe ich dann hier bekomme und wie viel Unterstützung. Und ich habe natürlich gewusst, dass die Fans mich mitreißen, dass das Stadion hier passt, dass das Umfeld hier passt, dass es mir saugut geht, dass es meiner Frau saugut geht, dass meine Familie unglaublich gern hierher kommt. Das sind ja auch alles Komponenten. Dass ich natürlich ein Trainerteam habe, die mir vertraut, das ist ja natürlich auch an erster Stelle. Und dass ich natürlich Jungs finde, die natürlich unglaublich sind, wie ich vorhin auch angesprochen habe, die natürlich unglaublich einen Zusammenhalt haben. Und ich bin ein unglaublicher Familienmensch. Und vielleicht kommt mir das zugute. Und ich habe gewusst, wenn ich nach Freiburg komme, natürlich habe ich den Maßstab vielleicht hochgesetzt in der Saison vor Gladbach. mit zweite Liga 15 Tore oder 16 Tore, 15 vorbereitet, dann erste Liga, keine Ahnung, schießt mich tot. Und natürlich haben dann die Fans gesagt, okay, wenn der jetzt wieder zurückkommen muss, dann natürlich aber auch so wieder performen. Aber ich habe wirklich gewusst und ich habe auch dran geglaubt und ich war mir ziemlich sicher, dass ich das hinkriegen würde. Ich wäre, glaube ich, nicht hierher gekommen, wenn ich mir nicht so sicher wäre. Und aber Rückschritt habe ich das gar nicht gesehen, sondern ich habe einfach auch gemerkt, ich brauche das jetzt, ich kann hier wieder aufblühen und ich kann der Mannschaft hier helfen. Und vielleicht braucht mich die Mannschaft oder ich brauche die Mannschaft. Und deswegen hat alles so gut und so, also es hat so zusammengepasst und wirklich, der Puzzle war dann so fertig, also es war glasklarer, ging es gar nicht. Auch wenn man vielleicht andere Angebote hatte, mag ich nicht verleugnen. Aber für mich, ich habe gesagt, ich will nach Freiburg, da muss ich jetzt hin, das habe ich auch dem Coach gesagt. Ich will wieder nach Freiburg, ich will wieder zu euch. Ich spüre das innerlich irgendwie. Und deswegen war ich dann unglaublich froh, dass ich wieder herkommen durfte. Klar ist vielleicht Freiburg nicht die Mannschaft wie Gladbach jetzt. Natürlich ist Gladbach größer. Und natürlich Hoffenheim in dem Jahr, wo sie Champions League gespielt haben, natürlich auch verlockender wie Freiburg. Aber ich habe ja immer gesagt, ich habe ja meine zweite Familie gefunden. Und ist mein absoluter Herzensverein. Also unglaublich, also fast schon vergleichbar wie mit CFR Pforzheim.
Vielleicht ist das manchmal sogar noch ein bisschen wichtiger, dieses sich wohlfühlen, ne? Du bist jetzt junger Papa und wenn du in dir spürst, so wie du es gerade gesagt hast, nee, ich muss dahin jetzt zurück, dann ist es auch vollkommen gut so. Also das ist doch einfach eine schöne Geschichte, das so zu merken und dann den Coach da auch zu haben. Da übrigens auch eine schöne Beobachtung von gestern. Oliver Glasner hat irgendwann zu ihm rübergerufen, sag mal, kommentiert ihr eigentlich alles? Und was mir aufgefallen ist, du hast ja gerade gesagt, normalerweise peitschen dich Fans an. Jetzt gibt es keine Fans. Du hast in der ersten Halbzeit auf der Nicht-Christian-Streich-Seite gespielt. In der zweiten Halbzeit hast du auf seiner Seite gespielt. Und da hat er dich natürlich wieder permanent angepeitscht, wie man das von ihm kennt und wie man auch, wenn man es einfach am Fernsehen sieht, hört man es halt. Ne? Es ist doch jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr, wie es früher bei Pforzheim war, oder? Also du hast eine Halbzeit deine Ruhe vorm Coach und eine Halbzeit hast du ihn im Nacken.
Daran habe ich gar nicht gedacht, aber ja, ihr habt schon recht, ja. Also natürlich, dass unser Coach da natürlich auch sehr laut ist und uns mega anpeitscht und das brauchen wir auch und das wollen wir auch. Da sind wir natürlich auch mega froh darüber, dass er dann natürlich so emotional ist. Und also das ist ja das auch, was unser Spiel dann ausmacht. Wenn er dann da ist und so uns anpeitscht, dann automatisch sind wir dann auch total motiviert und natürlich gibt es dann Tage, wo er dann nicht so anpeitscht oder dann gibt es dann Tage, wo er mehr so drauf ist, aber genau das brauchen wir und mir tut es auch gut, wenn ich dann an der Seitenlinie mal ins 1 gegen 1 gehe und er hilft mir da und schau rechts rüber oder vielleicht kriegt man da nicht immer alles mit, weil wir haben natürlich auch keine 6 Augen. Und das tut dann gut, aber dafür sind natürlich auch die Mitspieler da, die einem da helfen und der eigene Instinkt, das macht es uns aus und genauso wie er auf der Seitenlinie ist, genauso wollen wir in jedes Spiel reingehen.
Ich habe hier mal offen Kicker-Rangliste, Außenbahn offensiv, Kingsley Coman, Jonas Hofmann und auf Platz 3 Vincenzo Grifo. Meine Frage dazu wäre, wie stolz dich das macht oder anders gefragt, ob du ganz klar sagst, ey, da gehöre ich auch hin. Also, ne, es ist wahrscheinlich ein Mix aus beiden, oder?
Ja, 70-30. natürlich bin ich unfassbar stolz, dass ich da das in die internationale Klasse, geschafft habe mit solchen Spielern. Mit Jonas habe ich ja natürlich zusammengekriegt, habe sogar noch Kontakt mit ihm. Schreiben ab und zu. Natürlich, Coman, wenn man ihn so spielen sieht, natürlich ist man auch ein Fan von ihm. Ich meine, der ist so schnell, der ist so wendig, also da kannst du ja fast kaum stoppen und dass du dann zu deinen Top 3 gehörst, das macht einen unfassbar stolz und das zeigt einfach auch, wie sehr man oder wie sehr hart arbeitet, die Zeit dann einfach auch belohnt wird und das ist einfach schön und darauf arbeitet man hin und wünscht man sich auch als Spieler dahin zu kommen und wenn man es dann dahin schafft, dann darf man ruhig stolz sein, also wie gesagt, dass ich da hingehöre, das dürft ihr beurteilen oder das darf der Kicker beurteilen. Aber ich gebe auf dem Platz immer mein Bestes. Ich versuche echt immer meine Kante zu gehen, meine Grenzen auf dem Platz. Ich versuche echt immer demütig zu sein, hungrig zu sein und dass man dann somit belohnt wird, ist dann natürlich umso schöner.
Na, die Kicker-Kollegen fragen schon bei uns nach, ne? Also die holen sich natürlich bei uns Podcast-Nasen dann auch schon die Expertise ab. Also kannst du dir sicher sein.
Ja, wobei ich mich frage, wie redet ihr darüber?
Dann danke ich euch natürlich nochmal ganz herzlich.
Ja gut, hast ja jetzt die Rückrunde vor dir. Ich frage mich, wenn du mit Jonas Hofmann noch Austausch hast, wenn du mit dem noch Kontakt hast, schreibst du dem dann mal so, ey du Sack, zur Rückrunde habe ich die auch noch überholt?
Nein, das habe ich nie weggeschrieben. Das letzte Mal, als wir jetzt geschrieben haben, ist, als meine Tochter auf die Welt kam, hat er mir herzlichen Glückwunsch, wie geht's dir, wie geht's der Mama und, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Aber dass man natürlich dann unglaublich viele Nachrichten hat und dass man dann in dem Zeitraum, wo es dann frisch ist, dann nicht ja ins unglaubliche große Gespräch gehen kann. Das ist natürlich auch klar, weil es natürlich ganz viele gibt, die dann fragen, hey, und so, und wie war das, und wie war es, und. Da hat man einen kleinen Smalltalk, aber wir sehen uns ja bald wieder und haben uns ja auch ausgetauscht hier nach dem Spiel.
Ja, genau. Es ist ja auch schön, dass es auch noch ein paar andere Themen gibt und man nicht ständig nur über die Kickerringliste sprechen muss. Bei dir ist natürlich ein zusätzliches Thema noch die Nationalmannschaft. Mittlerweile hast du 4 Länderspiele für Italien gemacht. Im November beim Test gegen Estland die ersten beiden Tore erzielt. Was bei dir ja kurios ist, du kamst noch nie in den Genuss, vor eigenen italienischen Fans ein Heimspiel zu machen, ne?
Doch, aber ich habe nicht gespielt. Aber ich habe nicht gespielt.
Genau.
Also
ist das noch so ein großes Ziel?
Natürlich, definitiv. Also, dass ich da mal auflaufen möchte und in San Siro vor 80.000 da spielen will in Mailand. Boah, also das wäre ein unglaublicher Traum. Also wenn das kein Traum ist, dann bin ich kein Mensch.
Weil ich habe das nämlich so ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Ihr habt mal in Brügge gespielt gegen die USA, ne? Das war irgendwie oder auf jeden Fall. Ja, genau, in Genk, ja. Es war auf jeden Fall nicht in Italien. Und die beiden Spiele, wo du eingesetzt wurdest in Italien, waren unter Ausschuss der Zuschauer. Das heißt, es wird auch Zeit, dass die Tifosi den Grifo auch mal live im Stadion erleben, ne?
So sieht's aus. Und ich arbeite ganz fest und ganz hart daran, dass ich da noch lang dabei bin und dass ich endlich mal vor den Zuschauern kicken darf.
Ja, und so eine italienische Nationalmannschaft kann ja auch vor allem dann zum Beispiel gute Standardschützen immer gut gebrauchen. Das Thema würde ich gern zum Abschluss mit dir nochmal kurz streifen. Ich habe mal nachgeschaut, wenn ich mir nicht verrechnet habe, sind es 13 direkte Freistoßtore in der ersten und zweiten Liga. Diese Saison glaube ich noch keins.
Nein, ja. Ist ja noch keins.
Aber
wenig Freistöße, muss man sagen.
Ja. Aber 13 direkte ist natürlich schon mal eine Hausmarke. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zum Bolzplatz zurück. Weil, also du hast gesagt, bei euch war es gar nicht erlaubt, dass die Jungs dann alle nicht da waren. Bei mir gab es immer mal die Situation, wir haben uns dann entweder auf dem Bolzplatz getroffen und dann kamen noch welche dazu. Oder manchmal warst du da auch einfach mit deinem Ball alleine. Und dann habe ich natürlich genau eine Sache gemacht, weil ich...
Benni, weil dir die Freunde fehlen, das wissen wir mittlerweile.
Hey, aber da gebe ich dir die Hand dazu. Ich war auch einer davon, der dann ab und zu alleine war.
Ja, und ne, dann, was macht man? Und ich natürlich, ich habe hier im Podcast schon mal die Geschichte erzählt, wie ich an der Sebener Straße als kleiner Steppke Mehmet Scholl mal fasziniert eine halbe Stunde beim Freistoßtraining zugeguckt habe. Und ich habe dann natürlich mir den Ball dahingelegt und versucht von 10, wenn es gut lief, vielleicht mal 6 oben links in den Knick des Handballtors, was wir auf unserem Bolzplatz hatten, zu schießen. So, ne? Wie oft stand der kleine Winche da und hat diese Dinger auch einfach auf ein leeres Tor gezirkelt, immer wieder versucht, die in den Knick zu bringen?
Also brutal oft. Also ich habe ja erzählt, bei uns durfte ja keiner Nein sagen, aber natürlich gab es dann einfach auch mal Momente, wo man dann einfach dann vorher schon gegangen ist und man war alleine und dann hat man so Spielchen gemacht. Also ja, wie du sagst, halt man hat so Freischuss simuliert und dann hat man versucht, dann oben links oder oben rechts oder man hat gesagt, ja, ich schieße jetzt 5 dahin und 5 dahin und dann ist er irgendwo an die Latte und dann ist er fast ins Aus und dann bin ich noch schnell hinterhergerannt, habe gesagt, wehe, der geht ins Aus, sonst werde ich kein Fußballprofi und habe noch alles dafür gemacht, dass er so, also ganz kranke Spiele, also wenn ich heute zurückdenke, dann habe ich mir gedacht, hey, was hast denn du da eigentlich angestellt und natürlich habe ich das auch so gemacht oder 11 Meter und habe gesagt, so alle 5 müssen jetzt oben links und danach alle oben rechts. Also so lauter Spielchen oder Lattenschießen oder wir waren auch nur mal zu zweit auf dem Bolzplatz, weil wir uns dann nur so zu zweit verabredet haben und dann hieß das Spiel bei uns Pforzheimer, das ist von Tor zu Tor.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, in jeder Stadt nennt man das natürlich dann auch anders.
Ja, ja.
Bei uns hieß es Pforzheimer und dann haben wir einfach von Tor zu Tor geschossen mit 2 Kontakte. Und dann gab es ja immer rechts neben den Toren und links den Gitter. Und dann ist ab und zu zurückgeprallt. Und dann sind wir dann von der Mittellinie nur schießen dürfen. Und also es war echt die, es war echt mit die schönste Zeit. Und das vermisse ich heute so ein bisschen, wenn ich so ab und zu natürlich zu meinen Eltern fahre und ich muss am Bolzplatz vorbeifahren über die Autobahn und muss dann die Ausfahrt nehmen und dann fahre ich immer am Bolzplatz vorbei. Da sehe ich keinen Mensch mehr. Und ich rede von sonntags, wenn wir dann manchmal samstags Spiel haben, sonntags auslaufen, man fährt sonntags dann mal zurück. Also vor Corona-Zeiten, da siehst du ja keinen Mensch mehr. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und wir haben das geliebt. Also da waren wir dann nicht am Handy und nicht am, klar, PlayStation gab es bei uns auch. Wir durften uns eine zu dritt teilen. Aber da gab es keine Handys, keine PlayStation Portable, kein Nintendo, nichts, sondern einfach nur Fußball. Fußball, Fußball, Fußball und damit hast du uns glücklich bekommen. Und wenn die Mama nicht wusste, wo wir sind, hat sie genau gewusst, wo sie suchen muss, auf dem Bolzplatz. Und ja, deswegen, also es war mit die schönste Zeit und so Spielchen, wie du gemacht hast, habe ich natürlich auch gemacht.
Leute, spielt nicht ständig FIFA, nicht Pro Evolution Soccer, spielt Forza immer. Es bringt euch ganz viel Glück.
Oder einfach Stuttgarter oder
Leipziger. Oder wie auch
immer. Leipziger oder,
wie hieß das also denn bei uns? Ich komme jetzt auch nicht drauf, wie das hieß.
Also Tor zu Tor.
Ja, das hatte bei uns auch einen speziellen Namen. Ich komme ja aus der Nähe von Zwickau.
Wie hieß das, wo man den Ball immer so drei Kontakte hoch machen musste?
Dafür war ich zu schlecht.
Turbo Kick?
Nee, kenne ich nicht.
Turbo Kick ist, wenn einer ins Tor geht und derjenige, der ihn hält, muss dann zurückrollen und der andere schießt vom außerhalb des 16ers und wenn er nicht trifft, muss er ihn fangen und dann wieder zurückrollen und dann kommt der nächste und das spielst du zu dritt oder zu viert.
Turbo Kick, okay.
Turbo Kick kenne ich auch nicht. Ich kenn nur noch hoch rein oder Volley ausboten, wo du den Ball nur Volley vorgelegt reinmachen darfst. Aber
ah, das kenne ich auch. Genau. Ja.
Also ja, so sowas in der Art, aber da ist ja auch einer im Tor. Und einer schießt ja, also beziehungsweise drei stellen sich hinten dran und wenn der da nicht trifft, muss der andere, der im Tor ist, schnell den Ball holen, zurückrollen und dann aufs Tor und dann hast du 5 Punkte und wenn du dann 5 Tore kassierst, hast du noch einen Ehrenfurz, hier ist bei uns. Und wenn du den dann auch noch reinbekommen hast, dann hast du Arschschießen bekommen.
Ja.
Wisst ihr, was ich so geil finde? Ja, ich muss das einmal sagen, dass wir jetzt darüber reden, über diese geilen Dinge, die man auf dem Bolzplatz machen kann, mit Ehrenfurz und allem, was dazugehört. Und du gleich in ein paar Minuten zur Videoanalyse vom Bundesliga-Profiverein ja, Freiburg reingehen wirst. Das ist Fußball. Also es geht in alle Richtungen und alles kann irgendwie faszinieren.
So sieht's aus. Da muss ich dann ganz andere Dinge erzählen und analysieren, wie Ehrenfurz und Ausschiffer und Turbokick und Fortnite.
Kriegst 10 Euro, wenn du gleich in der Videoanalyse einmal das Wort Ehrenfurz unterbringst.
Okay, wenn du 50 gibst, dann probiere ich es.
Benni packt noch drauf.
Ja, du gibst jetzt 10 und ich gebe die anderen 40 oder was? Sagt der Chefmoderator von The Zone. Das ist auch stark. Wir halten auf jeden Fall fest, Schütti. Wir haben ja viele auch junge Hörer und Hörerinnen, ne? Liebe Jungs, liebe Mädels, wenn das dann auch wieder erlaubt ist, geht raus. Schnappt euch einen Ball und wenn keiner da ist, dann gibt es auch noch genug Möglichkeiten und dann kann es vielleicht passieren, dass auch ihr irgendwann mal bei 13 direkten Freistoßtoren in der ersten und zweiten Liga steht. Warum denn nicht? Das ist die Message, die ich heute hier einmal mitgeben möchte und das Schlusswort überlasse ich meinem Kompagnon.
Ja, ich kann ja gar nicht so viel anschließen. Also außer, dass ich gespannt bin, wie Christian Streich jetzt gleich auf den Ehrenfurz reagiert. Das musst du uns dann mitteilen. Aber erstmal ganz großen Dank, das hat richtig viel Spaß gemacht. In alle Richtungen diskutiert und ganz, ganz viel Schönes von dir gehört. Vincenzo, nochmal ganz lieben Dank.
Euch auch vielen, vielen, vielen Dank.
Liebe Grüße nach Freiburg und bis bald.
Dankeschön, macht's gut und genießt den Tag noch.
Und jetzt wissen wir, Vincenzo Grifo hat nicht nur den schönsten Namen in der KMD-Historie, sondern mit Vince auch noch einen ganz geilen Spitznamen, ne?
Ja, ich war mir ja immer nicht sicher, ob das vielleicht einfach nur Christian Streich zu ihm sagt, aber es scheint ja wirklich etwas zu sein, was es schon ganz lange gibt. Also was er auch schon im Pforzheim offensichtlich hatte. Was ist der schlimmste Spitzname, den man dir jemals gegeben hat? Oder gab es das bei euch nicht so? Also hattest du so...
Ja, gab es, aber das jetzt wird es sehr intim, Benjamin.
Ja, komm, nimm doch die Leute mal mit.
Ich mach's sehr vorsichtig. Also, Alex Schlüter ist ja, also dadurch, dass Alexander ja eigentlich mein Name ist, ist ja Alex schon so mit Spitzname. Deswegen glaube ich, habe ich eigentlich relativ wenige. Und in den letzten Jahren hat sich so mit Schlüti, Schlütenmann, du wirfst ja eh immer mit um dich.
Schlüto Bergerowski?
Absolut, genau. Immer wichtig, dass ein Spitzname länger ist als der eigentliche Name. Schlütz gibt alles Mögliche. Ich hatte mal eine Freundin, die hat mich Lex und dann auch nochmal verkosigt. Lexi genannt. So. Und ich meine, Pärchen, also ich bin jetzt eh nicht so der Schatz-Spatzi-Typ, aber Pärchen dürfen ja ein bisschen mehr, was solche Sachen angeht. Ich sag jetzt ganz, ganz kurz und vorsichtig, es ist schwierig, wenn dieser Name dann im Bett fällt. Also Lexi beim Sex ist ein Abtörner. Kann ich, so, da habe ich jetzt einmal gesagt. Wie sind deine Spitznamen?
Ja, nee, bei mir ist es einfach nur wirklich, da sieht man die Faulheit des Menschen. Weil Zander, Zandi. Und dann die Krönung davon war wirklich einfach nur Zan. Ich wurde eine ganze Weile von vielen Leuten einfach nur Zan genannt. Also damit man auch ja nicht mehr als eine Silbe verschwendet, wenn man jemanden anspricht. Ich kann aber mit solchen intimen Sachen, ich könnte schon, mache ich aber nicht. Wir gehen jetzt einfach weiter zum nächsten Thema.
Ja, vielen Dank.
Wir gehen mal noch ein bisschen rein in den Spieltag. Du hast dich ja moderativer Natur um das Spiel Stuttgart gegen Mainz gekümmert, bei The Zone. Und ich möchte mit dir, jetzt könnten alle denken, ja, jetzt werden die über dieses geile Solo von Silas reden, 80 Meter, einmal komplett rüber übers Feld. Nee, ich möchte mit dir über die Flanken von Borna Sosa reden. Ich habe auf Twitter den schönen Gedanken gesehen, dem ich, glaube ich, folgen kann, dass der wahrscheinlich mit die formvollendetsten Flanken der Liga schlägt. So kommt es mir zumindest auch vor. Wie hast du, also kannst du da auch so ein bisschen reingehen in die Kerbe? Ich weiß nicht, ob es an dieser Faszination, wir haben schon mal über die Faszination für Linksfüßer geredet, ne? Und das ist nochmal was, was bei mir auch mit dazukommt, damals bei so Leuten wie Rivaldo oder wem auch immer, Roberto Carlos. Und irgendwie, ich stehe auf diese Flanken von dem.
Ja, also wenn du jetzt sagst, es sind die schönsten, die formvollendetsten, dann hebt jetzt gerade mindestens eine Person in Freiburg, die gerade in einer Videokonferenz mit dem Trainer sitzt, den Finger und sagt, Alter, Leute, aber ja, auch sehr schön. Torschütze Kalajdzic, der diese Flanke verwertet hat zum 1:0, hat ja im Anschluss bei uns am Mikro gesagt, ich sag dem Sosa immer wieder, hau die Dinger rein, du machst das so gut, heute klappt es, dann nicke ich das Ding ein. Und das sage ich ihm vor jedem Spiel, heute hat es endlich auch mal geklappt. Also eine interessante, ich sag mal, motivationspsychologische Herangehensweise von Mittelstürmer Kalajdzic, dem das einfach jedes Mal zu sagen und wenn es dann funktioniert, dann zu sagen, ich hab's dir doch gesagt. Ich glaube, so ungefähr funktioniert auch Börse.
Und apropos schön, wie geil sahen bitte diese Stuttgarter Trikots aus? Für Vielfalt. Regenbogen-Logo und vor allem Regenbogen-Brustring. Nur begrenzt, ich habe geguckt, ob ich so ein Ding kaufen kann, aber das war eine begrenzte Stückzahl. Ja. Da haben auch, das ist auch der ein oder andere Stuttgarter Fan hat gefragt, wieso das denn? Also das ist ja überragend und wir würden das gerne kaufen. Also ganz, ganz richtig
es
schön.
Es hat mich sogar ein bisschen in einen Gewissenskonflikt gebracht, dass ich das Ding so schön finde, dass ich mir das gerne kaufen würde und dann denke, aber wenn ich es nur aus optischen Gründen kaufe oder vor allen Dingen angetrieben von optischen Gesichtspunkten her, dann ist es ja, dann hast du ja den Zweck verfehlt. Also grundsätzlich ist es ja erstmal eine richtig, richtig coole Aktion. Ja. Und ich zwinge mich jetzt, das auch so zu sehen. Ich diszipliniere mich, das erst einmal so zu sehen und dann zu sagen, und es sieht auch noch zusätzlich gut aus.
Ja.
So. Aber gut, wenn man es eh nicht kaufen kann, dann bin ich nicht mehr in der Bredouille.
Ja, wäre auf jeden Fall auch was für Radio Regenbogen, dieses Design.
Ja, stimmt.
Was müssen wir zu dem Spiel noch sagen? Also Svensson hat nach der Partie von einem klaren Rückschlag gesprochen, können nicht zufrieden sein, vor allem die Zweikampfquote einfach zu dünn. Dann habe ich mal nachgeguckt, weil Zweikampfquote ist ja normalerweise was, haben wir auch letztens mit Hannes Wolf drüber gesprochen, was so ein bisschen ambivalent zu betrachten ist. Aber in der Tat, wenn du nur 42% gewinnst und der Gegner, glaube ich, was waren es, 60 oder irgendwie sowas, dann ist das schon aussagekräftig, ne? Wahrscheinlich dann für so ein Spiel.
Ich fand es so ein bisschen getrennt, gemischt. Also in der ersten Halbzeit fand ich Mainz noch ordentlich. Da haben sie gut mitgehalten, hatten sogar mehr Torschüsse, haben aber eben vor allen Dingen all das, was uns an Stuttgart in den letzten Wochen so begeistert hat, weggenommen. Und alles, was da gut gelaufen ist, hat dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr funktioniert. Da war dann diese Leichtigkeit wieder da beim VfB. Da haben dann genau diese Stärken alle gegriffen, also Flanke auf den Mittelstürmer, der da vorne das Ding einnickt, die unglaubliche Geschwindigkeit, Stuttgart ja übrigens, das haben wir im Vorlauf ausführlich beschrieben, das Team mit den meisten Vertikalangriffen. So, und normalerweise funktioniert das dann über schnelles Passspiel. Silas hat sich gedacht, das geht auch ohne Passspiel und hat einfach mal individuell ganz alleine einen Vertikalangriff vorgetragen, um dieses Mega-Solo da abzuschließen. Ist übrigens auch ein Solo, wo ganz gut ist, dass er das Ding am Ende gemacht hat, weil ansonsten hätte der ein oder andere Mitspieler schon gefragt, wie wäre es denn mal mit dem Pass gewesen. Aber macht er natürlich dann umso größer, umso toller. Erste Halbzeit ordentlich bei Mainz und dann hat es einfach so ein bisschen gefehlt.
Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel stiegen alle vier Mannschaften mit maximal 10 Punkten nach 19 Partien am Saisonende ab. Das an dieser Stelle noch kurz erwähnt. Und dann springen wir von Mainz unten zu Leipzig, Leverkusen oben, dem auf dem Papier interessantesten Spiel dieses Spieltags,
ja,
ne?
Ja. Ja, und ich fand's taktisch auch sehr, sehr interessant. Klar, es war jetzt kein Torfestival, es war jetzt auch kein Riesenchancenfestival, aber ich finde, das, was man da auf dem Platz sehen konnte, das war schon sehr, sehr spannend. Es war auch wieder eine Zelebrierung von Julian Nagelsmann an der Seitenlinie. Also, was der damit reingibt. Wenn wir bei Bayern über Thomas Müller sprechen, wenn es darum geht, wer vorne dirigiert und ordnet, wann geht man ins Pressing, wann geht man vielleicht mal ein bisschen tiefer und geht nicht vorne drauf, dann ist das bei Leipzig der Trainer. Mhm. Also, was der für konkrete Anweisungen gibt, in der ersten Halbzeit sehr taktisch geprägt, ne, schlimmer Begriff, aber war halt so. Und wie sehr er nicht nur einfach nur sagt, so Leute, passt auf, seid da und zieht euch zurück, sondern wirklich zum Beispiel Alex Sörlot sagt, jetzt Druck drauf und jetzt geh hier, komm hier in die Tiefe. Und es ist wirklich marionettenmäßig teilweise. Und natürlich kann man dann auch hinterfragen, ist das vielleicht zu viel, weil die Spieler gar nicht mehr so richtig selber denken können. Jetzt muss man aber ehrlich sagen, er hat das in der ersten Halbzeit exzellent gemacht. Leverkusen, muss man gleich auch noch drüber reden, was die Aufstellung angeht, hatte erstmal Verletzungsprobleme, aber dann einen Matchplan, den Nagelsmann komplett weggebügelt hat. Keine Chance. Und so gehst du dann mit einem 0-0, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, in die Pause machst am Ende das 1-0, das dann reicht. Knappes Ergebnis, durchgecoacht, 3 Punkte in einem absoluten Topspiel.
Im Übrigen ganz spannend, ich weiß, ich habe das in den letzten Wochen schon immer mal erwähnt, aber einmal muss ich es jetzt nochmal sagen, weil genau da mir Nagelsmann unterkam. Jetzt bin ich mit der nächsten Fußballmatrix, diesem Buch von Christoph Biermann, auch fertig. Und es geht darum, dass...
Oft du angibst, dass du liest, ne?
Ja, also
ich habe das jetzt einmal gemacht, dass ich das Barack Obama Buch vielleicht zusammen mit Martina Voss-Tecklenburg lesen kann und du haust jede Woche raus.
Aber es hat einen Ansatz, pass auf. Und zwar geht es ja darum, dass der... eine zweistellige Zahl an Prinzipien, er will das nicht so ganz verraten, es sind so 12 bis 15, glaube ich, Prinzipien für sich definiert hat, für wofür die Mannschaften, die er spielen lässt, stehen sollen. Also wie das Nagelsmannschaft Fußball aussehen soll. Und er will das immer nicht so ganz verraten, aber 1, 2 werden in dem Buch dann doch mal beschrieben. Und unter anderem ist es so, dass er bevorzugt, so zumindest die Aussage in diesem Buch, dass nicht quer oder vertikal gespielt werden soll, sondern er ist ein Verfechter des diagonalen Passes. Das finde ich schon mal super interessant. Dann ist er ein Gegner, das war zumindest zu dem Zeitpunkt, als das eben zu Papier gebracht wurde, so. Vielleicht hat sich das bei Leipzig auch ein bisschen verändert. Er ist ein Gegner von ersten Kontaktpass, sondern er will immer, dass man einmal Kontrolle über den Ball hat, bevor man ihn weiterspielt, weil es ansonsten die Wahrscheinlichkeit erhöht, den Ball wieder zu verlieren. Ja, das sind so zwei dieser Prinzipien, die mir hängen geblieben sind. Und ich habe dann darüber nachgedacht, ich habe ja auch ein paar Leipzig-Spiele diese Saison schon sehr intensiv gesehen. Ich habe mich an so ein paar Situationen erinnert, wo ich sagen kann, ah ja, da war das jetzt mal so, dieses Prinzip. Aber natürlich weiß der auch, selbst wenn er die Prinzipien immer noch so klar formuliert auch hat in Richtung der Mannschaft und da weiterhin so ein Geheimnis draus macht, es gibt so viele Situationen, wo du natürlich es anpassen musst. So. Aber ja, ich finde das so spannend, ne, für sich so zu definieren, das sind die Prinzipien, in den und den Spielsituationen möchte ich vor allem das.
Also Diagonalball kann ich total verstehen, das ist gerade, wo wir aktuell so eine Pressingwelle haben, also den Trend von Bayern München angeführt, so sehr drauf zu gehen. Und was bedeutet das? Vielleicht muss man ein bisschen mehr dazu sagen. Also die Räume vorne so zu verdichten, so zuzuschieben. Und ich glaube, das habe ich letztens schon mal gesagt, eben nicht nur mit einer hohen Abwehrkette da zu stehen, sondern natürlich auch weit rüber zu schieben. Also von links nach rechts, Ball ist beim rechten Außenverteidiger und dann ziehst du da halt sehr, sehr viel rüber. Dann ist dieser Ball, dieser Diagonalball natürlich immer eine absolute Waffe. Und dann eben durch dieses Verlagern auf die Ballseite auch noch gewinnbringender, weil da halt der Raum ist, noch gewinnbringender als das Ding, die Linie runter zu pölen. Das ist oft der leichtere Ball, aber der gewinnbringende ist der Diagonalball. Bei diesem, ja, nicht direkt spielen, weiß ich nicht, muss man mal beim FC Barcelona nachfragen zu Tiki-Taka-Zeiten, die ja aktuell nicht ganz so herrschen, ob das sie so erfolgreich gemacht hätte. Aber ich verstehe schon grundsätzlich, dass man natürlich möchte, dass da immer eine erste Ballkontrolle da ist.
Wichtig bei dem Diagonalball, es geht nicht nur um den hohen verlagernden Ball, sondern es geht auch um den Ball durch die Linien. Auch den mag er am liebsten, so wurde das da zitiert, diagonal. Und ich meine, der Biermann, okay, hat bei ihm mal, glaube ich, eine Woche ist er mitgelaufen dort. Und wie gesagt, er macht ein großes Geheimnis, der Julian Nagelsmann, aus den anderen Prinzipien. Ich will natürlich echt eine stattliche Summe Geld, also mehr als die Zehner für, was war's, Forza, was haben wir gerade mit Wünsche gehabt, wo du ihm Geld geboten
Ehrenfurz.
Hast? Der Ehrenfurz. Da würde ich noch deutlich mehr Geld für diese Prinzipien von Julian Nagelsmann ausgeben. Aber es geht auch um den Ball durch die Linie durch. Und das gibt es tatsächlich. Das sieht man echt oft auch. Deswegen ist ja zum Beispiel, wenn du dir diese Aufstellung so anguckst, du kannst ja mal ein bisschen was dazu sagen, aus deiner Sicht nochmal, mit Olmo, mit Sabitzer, mit Nkunku, mit Sørloth. Es ist ja die, die er vorne hat, unterstützt dann von Adams und Angelini über die Außen, aber es ist natürlich, es tummelt sich auch viel in diesem viel zitierten Zehnerraum und so weiter. Und da kommst du natürlich dann mit guter Positionierung, aber auch dem entsprechenden Spieler, der den Ball am Fuß hat und den dann durchsteckt, kommst du natürlich mit dem Diagonalball auch gut rein, ne?
Ja, also das stimmt, klar. Und normalerweise spielt da auch noch ein Forsberg, der genau auf diesen Räumen unterwegs ist. Haben wir ja mit ihm diskutieren dürfen. Und für diesen komplett lösenden, öffnenden Diagonalball, da hat er dann seine Joker, weißt du, dass er die so nennt? Die Außenverteidiger, die jetzt in so einem System, jetzt hat er ja quasi in 3-5-2 gespielt, mal grob beschrieben, eher Mittelfeldspieler sind. Angelinho ist ja jetzt nur schwer als Verteidiger zu bezeichnen, aber mit denen will er dann diese Räume halt bearbeiten. Ja, also kann ich schon verstehen. Das ist natürlich ein Risikopass, ne? Also jetzt nicht der hohe Diagonalball rüber, aber dieses quer durch die Räume zu spielen, ja. Das Ding abfangen gegen so ein Umschaltteam wie Leverkusen ist Risiko, musst du dann sicher machen. Dann verstehe ich vielleicht auch, wenn man beide Prinzipien nimmt, warum er dann auch dazu sagt, lieber erstmal kontrollieren und dann den Pass spielen, als sofort direkt, weil wenn der dann unsauber gespielt wird und da geht jemand diagonal dazwischen, dann ist es natürlich umso gefährlicher. Ja, wir müssen vielleicht über Leverkusen reden. Die hatten auf der Bank einen angeschlagenen Schick, einen Alario, die kamen aber beide von der Bank und deswegen ist es so ein bisschen schwierig für mich, die Sache zu bewerten. Peter Boss ist reingegangen mit Leon Bailey auf der zentralen Mittelstürmerposition. Neue Geschichte für ihn. Wie gesagt, offensichtlich wohl ein bisschen notgedrungen. Und dann ist aber eben doch die nächste Frage, hätte man sich nicht einfach die beiden Mittelstürmer aufteilen können, die vielleicht nicht über die volle Zeit hätten spielen können, aber sagen wir Alario die ersten 45, Schick die zweiten 45 Minuten. So wie das da jetzt gelaufen ist, hat es überhaupt gar nicht funktioniert. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass da hinten ein Herr Upamecano ist, der eben nicht nur eine Schrankwand ist, nicht nur körperlich dagegen gehen kann, nicht nur in der Luft sehr, sehr stark ist, sondern gegen einen schnellen Mittelstürmer die beste Waffe ist, die es im Moment im Weltfußball gibt.
Ausstiegsklausel 42,5 Millionen und sein Berater hat bei den Kollegen beim Doppelpass ja verraten. Er will den nächsten Schritt machen, entweder die Bayern oder zwei Interessenten aus der Premier League. Eine von beiden Optionen oder eine von den drei Optionen wird es werden. Ja, und dann ist das, muss man ehrlich sagen, auch ein Schnapper. 42,5. Ja, ja. Also das ist jetzt total, das klingt hart in Corona-Zeiten, aber das ist für dieses Paket dieses Spielers ist das ein Schnapper. Leverkusen 4 Punkte aus den letzten 5 Spielen, aus den letzten 7 Spielen, 5 Niederlagen und die 5 Leverkusener mit den meisten Ballaktionen gegen RB waren Lukas Radetzky und die Viererkette. Und das muss nicht zwingend auch gerade, weil du es ja sagst, Umschaltmannschaft Leverkusen eine Aussagekraft haben, aber ein bisschen hat sie es schon gehabt, ne?
Ja, also sie haben aber auch allgemein wenig Zugriff gehabt und in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch weniger Ballbesitz gehabt. Da hing Bailey in der Luft und es gab ein, zwei Situationen, da kommen sie in so einen Umschaltmoment, da spielen sie den Ball hinter die Kette und dann hast du einen Upamecano. Das sind Situationen, die du bei den Bayern im Moment erlebst, wenn die das mit Alaba oder einem Boateng machen, Alaba noch ein bisschen schneller. Da ist eigentlich ein Bailey da und dann hast du aber jemanden, der tatsächlich noch mal einen Tick schneller ist, was die Grundgeschwindigkeit angeht. Das ist ja schwer vorstellbar, aber es ist halt Fakt. Upamecano nimmt dem dann nochmal diesen Meter ab, der am Ende dazu führt, dass er den rausspitzeln kann. Und wenn die Nummern, also diese zwei Bälle, die du vielleicht pro Halbzeit bekommst, weggenommen werden von der Verteidigung, dann geht dieses Ding nicht auf, weil was quasi nimmst du dir dann? Er hat Wirtz auf links gezogen, auch eine neue Position, obwohl der ja eigentlich auf den kleinen Räumen so unglaubliche Qualitäten hat. Du nimmst dir halt draußen nochmal eine 1-gegen-1-Waffe. Und vielleicht wäre, klar kann man jetzt schlau erzählen, ein Bailey, nein, ich glaube sehr sicher, es wäre ein Bailey draußen häufiger mal in gefährliche Situationen im 1-gegen-1 gegen Adams oder vielleicht auch Mukiele gekommen oder so. Also das ist einfach nicht aufgegangen. Er hat es dann ja auch geändert und wie gesagt, man muss auch vorsichtig sein, weil die Mittelstürmer angeschlagen waren offensichtlich. Aber so hat es nicht funktioniert, das muss man ehrlich sagen. Ja.
Siegtor Nkunku, 51. Sie hätten dann sogar noch durch Pfostenschuss Sörloth, Olmo, der an Radetzky scheitert, mit dieser Doppelchance 2-0 machen müssen eigentlich. Leverkusen hatte vor Schluss, kurz vor Schluss nochmal was durch Alario, wo Gulaschi super pariert. Dann Sabitzer nochmal an die Latte. Also unterm Strich ein verdienter Sieg für RB Leipzig in diesem spannenden Spiel.
Ja, zwei Sachen muss ich noch dazu sagen. Erstens, weil ich bin mir relativ sicher, da wirst du in den nächsten Wochen ebenfalls drüber stolpern. Hast du schon The Mandalorian gesehen?
Nein.
Die Hymne, die jetzt immer vor Leipzig-Spielen eingespielt wird, ist genau dieses Theme und ist damit direkt die beste Hymne, die es in einem Fußballstadion die Saison gegeben hat. Achtet mal drauf. Also viel, viel geiler geht's nicht. Das ist jetzt aber sehr weit weg vom Taktischen. Eher taktisch ist das, was ich bei Leverkusen gesehen habe. Das ist so eine kleine Nummer, aber ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, was zumindest, was ich noch nicht erlebt habe. Seit geraumer Zeit, also seit Beginn der letzten Saison, ist es ja erlaubt, das wisst ihr, dass man sich als Mitspieler bei einem eigenen Abstoß auch in den 16er stellt und da auch angespielt wird. Das ist ja eine Neuerung und entschärft so ein bisschen oder hilft so ein bisschen gegen das enorm hohe Pressing von vielen Mannschaften, die es natürlich dann super schwer gemacht haben, den Ball kurz zu spielen, weil wenn du selber mit außerhalb des 16er stehen musst, dann ist halt schwierig. Jetzt spielen dann darum die Mannschaften häufig mit zwei Verteidigern links, rechts vom Keeper den Ball raus und die
Nee, Grundlinie meinst du, ne? Also genau. Die stehen quasi fast auf der Grundlinie.
Ja, genau, stehen vielleicht so Fünferlinie quasi links, rechts auf der Höhe von, in dem Fall Radetzky. Der Ball liegt ja in der Regel entweder links vom Kasten oder rechts vom Kasten da in diesem jeweiligen Fünfer-Eck. Und dann kann man gucken, was man damit macht. Oft pressen dann die Mannschaften, so macht das Leipzig auch, situationsbedingt komplett drauf und es kann eng werden, wenn du dich rausspielst, schön, aber wenn es nicht gut läuft, dann kann es auch gefährlich werden. Was Leverkusen jetzt gemacht hat, die haben nicht Radetzky, sondern Tabsoba den Abstoß ausführen lassen und der hat einfach zu Radetzky gespielt, was logischerweise ja erlaubt ist. Ich meine, wer mal Kreisklasse oder Kreisliga gespielt hat, wenn da der Torhüter unsicher ist, dann macht der gute alte Libero den langen Abschlag, nur den spielt er logischerweise nicht kurz, sondern hafert das Ding dann in Richtung Mittellinie.
Haben wir auch
was
gemacht.
Was ist der Vorteil, wenn du es jetzt dir vor deinem inneren Auge vorstellst? Du spielst mit dem Verteidiger zum Torhüter, der sofort komplett offene Position hat, der alle pressenden Leute auf sich zulaufen sieht, der links rechts als Option hat. Wenn du dem Verteidiger als Torhüter den Ball zuspielst, dann ist der ja sofort in so einer eingedrehten Position und muss deswegen so ein bisschen mit Schulterblick agieren, wenn es um den heranstürmenden, pressenden Angreifer geht. Und ich glaube, das ist eine relativ einfache, auch wirklich nur eine Mini-Lösung, aber ich glaube, eine schlaue Lösung, die sich der ein oder andere Verein abgucken wird.
Werde ich definitiv darauf achten und ich will ja nicht spoilern, aber eventuell ist gerade ein Name gefallen, der gleich auch bei Thema Wintertransfer Kicker-Manager-Spiel nochmal eine Rolle spielen wird. Dazu aber später mehr. Wollen wir uns mal mit dem neuen Club von Sami Khedira beschäftigen?
Ja, das Transferfenster übrigens, das haben wir heute noch gar nicht erwähnt, das ist noch bis heute Abend auf. Das heißt also, wir müssen schon immer wieder aktualisieren, was den Kicker so angeht, ne?
Ja.
Also bei Sami Khedira müssen wir nichts mehr aktualisieren, denn
das
der
ist safe, ja.
Genau, der wechselt ablösefrei von Juventus Turin zu Hertha BSC, zum Big City Club und macht da welchen Schritt in seiner Karriere?
Ja, das weiß ich eben nicht. Also ich drehe es mal um. Also natürlich ist es für ihn, wo wir vorhin auch mit Vinci drüber gesprochen haben, das ist natürlich erstmal ein Rückschritt, wenn du von Juve nach Berlin wechselst. Aber lass es uns mal rumdrehen, weil was ich mich sofort gefragt habe, das ist ein Leader, das ist ein sehr erfahrener Spieler. Ist das ein Spieler, der dir unbedingt im Abstiegskampf, sie waren ja dann auch jetzt wo nochmal am angeklopft, was Rashica angeht, holen jetzt einen Außenspieler von Marseille. Ist das jemand, der Hertha im Abstiegskampf die nötige Stabilität gibt? Ich kann mir vorstellen, dass das ist, weil er einfach sehr erfahren ist, weil er in Teams auch Führungspositionen schon innehatte. Aber es ist natürlich ein Spieler, der eigentlich in anderen Regalen gerade unterwegs gewesen ist. Und das ist so ein bisschen die Frage für mich.
Aber ich glaube, ich sehe da kein großes Problem. Ich halte das für einen guten Transfer. Das viel Wichtigere bei der Personalie Sami Khedira ist, dass er fit ist, dass er verletzungsfrei bleibt. Da hat er leider auch in den letzten Jahren ja immer wieder Probleme gehabt. Hat, glaube ich, sehr dazu geführt, dass seine Karriere da immer mal wieder in Stocken geraten ist. Aber er ist ja jetzt keiner der Marke Künstler. Und ich habe jetzt hier bei Juventus Turin über ein paar Monate nur den Ball gestreichelt und muss jetzt auf einmal mit euch Kampf um den Klassenerhalt hinkriegen. Nee, er ist ja jemand, der über seine Physis kommt. Er ist jemand, der Box-to-Box spielen kann. Das sind schon alles Elemente, die Hertha auch im Abstiegskampf helfen können. Mhm. Also da sehe ich jetzt weniger Probleme.
Pardade hat insgesamt 6 Veränderungen vorgenommen. Jahrstein für Schwolo wieder ins Tor gestellt. Guendouzi auf der 10 vor Askasiba und Toussaint. Piontek für den angeschlagenen Córdoba, der dann auch mit der im Spielverlauf nach der Pause etwas überraschenden Führung, aber schnelle Antwort Eintracht
wir Frankfurt. Wir reden übrigens über das Spiel gegen Frankfurt, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, genau. 1-3, also die Frankfurter verderben Pal Dardai sein Debüt, sind aber auch gerade einfach unglaublich formstark. Aber ich fand es spannend, dass Pal Dardai mit Guendouzi auf der 10 agiert.
Ja, macht Glasner in Wolfsburg ein bisschen so mit Yannick Gerhardt, also einen, der eher von der 8 kam, vorne drauf zu ziehen, hat aber bei Yannick Gerhardt eher den Hintergrund, dass der super mit anläuft und gegen den Ball dann sogar an die Seite von Weghorst geht und da alles zustellt. Ich glaube nicht, dass das die Idee bei Guendouzi ist, sondern der, glaube ich, soll eher im Gegenteil ein bisschen mehr Freiheiten haben. Und wenn der dann mal rückwärts nicht ganz so gut die Bewegungen mitmacht, wie er das vielleicht sollte, dann ist das auf der 10 vielleicht verzeihlicher als auf der 8 beziehungsweise der 6.
Pardada hat nach dem Spiel gesagt, man hat gesehen, die Mannschaft will, die Gier ist da, aber er hatte halt auch bislang wenig Trainingseinheiten. Ja, die Frankfurter drehen das Spiel dann. Doppelpack Silva und Hinteregger. Silva jetzt mit seinem 6. Elfmetertor in dieser Saison bei 6 Versuchen. Und die Eintracht trifft im 8. Spiel in Folge doppelt. Wir sollten uns damit intensiver beschäftigen. Wir haben es schon angekündigt, das machen wir jetzt. Wir werden mit Julian Franzke vom Kicker genau darüber sprechen. Warum ist Eintracht Frankfurt gerade kurz und knapp? Warum sind die so stark?
Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch eines wichtig zu wissen. Tipico Sportwetten verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
Wir müssen dringend reden. Nicht über Joe Biden, nicht über Bitcoins, nicht über GameStop und was es da nicht gerade alles gibt. Wir müssen reden über Eintracht Frankfurt. Und das machen wir jetzt mit Julian Franzke vom Kicker. Wunderschönen guten Tag, Julian.
Servus, grüßt euch, hallo.
Wobei zu Finanzthemen in Frankfurt anzurufen jetzt auch gar keine so schlechte Idee wäre, aber ja, Benni, du hast andere Pläne.
Ja, ich weiß ja nicht, wie Julian da auf dem Themengebiet unterwegs ist. Also wenn du jetzt sagst, du bist der absolute Finanzhai, dann kannst du uns natürlich gerne hinten raus, aber dann machen wir das Mikro aus, dass die Hörer das nicht mitbekommen, noch so ein paar Tipps geben.
Ja, Tipps würde ich lieber nicht geben, aber ich sage so viel, ich hoffe heute auf den Silber-Squeeze.
Auf den
Silber-Squeeze, wie man neumodisch sagt.
Okay. Ja, nee, ich könnte jetzt nachfragen, aber das ist alles so weit weg von mir, dass selbst die Nachfrage einfach nur dumm wäre. Lass uns über Fußball reden, da kenne ich mich zumindest ein bisschen aus. Eintracht Frankfurt, Champions League Platz 4. Wenn jetzt die Saison vorbei war, würden die Königsklasse spielen. Zweitbeste Offensive der Liga. Adi Hütter lässt sich dazu hinreißen, nach dem 3-1 gegen Hertha zu sagen, seine Mannschaft ist aktuell ein Spitzenteam. Ist das so? Stimmst du ihm zu?
Wenn man die letzten Wochen sich anschaut, da haben sie sicherlich gespielt wie ein Spitzenteam. Was die Eintracht vielleicht von anderen Spitzenmannschaften, die da oben mitmischen, unterscheidet, ist, dass sie ja nicht die Breite im Kader haben, um jetzt größere Ausfälle ihrer Spitzenleute kompensieren zu können. Aber so wie sie Fußball spielen, wie sie sich präsentieren in der Gesamtheit, die ganze fußballerische Weiterentwicklung und letztlich auch die Ergebnisse und der Tabellenplatz, das ist der Zeugnis letztlich eines Spitzenteams. Allerdings erinnere ich da auch immer gerne, ich habe das heute Morgen nochmal nachgeschaut, Adi Hütter hatte das ganz ähnlich ausgedrückt, auch schon mal vor 2 Jahren im März 2019. Da war die Eintracht auch oben dabei, war bis zum 32. Spieltag einschließlich auf Platz 4 und ist dann am Ende 7. geworden, mussten dann Tribut zollen der hohen Belastungen in der Europa League. Und da hat er das auch so frei herausgesagt, dass sie eine Spitzenmannschaft sind. Und damals sind sie ja bis ins Halbfinale gekommen und da hätte ihm sicherlich auch jeder zugestimmt. Die Frage wird halt sein, ob sie jetzt diesmal die Konstanz in der Liga haben, bis zum Schluss dann auch so weit oben dabei zu bleiben.
Du hast uns ja schon vor einigen Wochen eine kurze Einschätzung zu damals schon ordentlich spielenden Frankfurtern gegeben. Und jetzt hast du gerade gesagt, es gab nochmal eine fußballerische Entwicklung. Wie genau sah die aus? Was ist da jetzt seitdem passiert?
Ja, also wir können ja mal schauen, wie hat die Mannschaft zu Saisonbeginn gespielt. Da war es ja lange so, dass man sich so ein bisschen gefragt hat, wo ist diese fußballerische Weiterentwicklung, die Hütter im Sommer angekündigt hatte. Er war ja eigentlich jetzt nicht ganz unglücklich darüber, dass er dieses Jahr mal Zeit hat, die Mannschaft Woche für Woche ohne englische Wochen auf den nächsten Gegner vorbereiten zu können. Und ja, dann kam der Herbst, die Eintracht hat viel unentschieden gespielt, dann ging es langsam in den Winter, die Eintracht hat immer noch viel unentschieden gespielt und war dann zwischenzeitlich, glaube ich, nagelt mich nicht fest, 9 Spiele ohne Sieg. Und ja, dann kam noch eine Niederlage in Wolfsburg dazu und man hat sich irgendwann so gefragt, naja, wo ist jetzt eigentlich diese Entwicklung hin und für welchen Fußball steht die Eintracht eigentlich? Das war gar nicht so leicht zu beantworten. Und dann hat er vor dem Heimspiel gegen Gladbach die Grundformation geändert, hat einen zweiten Zehner eingebaut, mit Armin Younes nun noch auf eine Spitze gesetzt. Und ja, dahinter spielte dann Djibril Sow schon in den Wochen vorher und wurde immer stärker. Und ja, speziell Younes, der eine enorme fußballerische Klasse mitbringt, hat der Mannschaft dann sehr gut getan. Ja, wie gesagt, Sow kam dazu. Hasebe hat dann immer öfter im Mittelfeld gespielt, der ja auch ein sehr guter Fußballer ist. Vorne André Silva, ein exzellenter Fußballer. Links Philipp Kostic, der nach seiner Verletzung dann auch immer stärker wurde. Und das sind alles so Faktoren, die dann zusammenkamen, dass die Mannschaft sich gefunden hat, dass es spielerisch plötzlich lief, dass einfach auch eine größere Kompaktheit durch den zweiten Zehner auf dem Feld war. Und ja, dann stieg das Selbstbewusstsein mit den Erfolgen. Das spielt ja auch immer eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, so ein Spiel gegen Berlin, wo man ja die Mehrzahl der Chancen hat und dann liegt man plötzlich 0-1 hinten. Das hätte die Eintracht im Herbst wahrscheinlich nicht gewonnen. Und jetzt lassen sie sich dann von so einem Rückstand nicht beeindrucken, kommen zurück und drehen das Spiel. Und ja, deshalb stehen sie jetzt auch zu Recht da, wo sie stehen. Und wenn man sich das ein oder andere Spiel aus dem Herbst anschaut, das sie eigentlich hätten gewinnen müssen, dann wurden sie unterm Strich sogar noch etwas unter Wert geschlagen bislang.
Du sagst es gab Umstellungen vom Trainer. Wenn ich dir jetzt zuhöre, da macht ein Coach etwas, danach spielt das Team so viel besser, dann kann man das ja nur positiv auf ihn zurückführen. Wenn wir über Top-Trainer in Deutschland reden, dann reden wir über Nagelsmann, über Rose, also über Bundesliga-Trainer. Wird der Adi Hütter in dem Kontext vielleicht ein bisschen arg unterschätzt?
Gute Frage. Was ich sagen kann, ist, dass er nach diesem ersten Riesenjahr in Frankfurt, wo sie dann auch in der Europa League bis ins Halbfinale gekommen sind, dass es da, das drang nur damals auch nicht so nach außen. Da gab es wohl damals schon einige Anfragen auch aus dem Ausland. Er wollte dann aber noch in Frankfurt bleiben. Und ich glaube jetzt nicht, dass wirklich in der Branche der Adi Hütter unterschätzt wird. Ich glaube schon, dass da auch im Frühjahr, wenn es so weitergehen sollte bei der Eintracht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dann auch das ein oder andere Angebot vielleicht für ihn reinschneidet, ihn erreicht. Aber klar, wenn man jetzt schaut, wie in der Öffentlichkeit über diesen Nagelsmänner und Roses dieser Welt gesprochen wird und geschwärmt wird, da im Vergleich wird er vielleicht von einigen noch unterschätzt. Das liegt vielleicht auch so an seiner ruhigen, besonnenen Art. Er klopft jetzt keine Sprüche. Ja, das hängt vielleicht dann auch so ein bisschen mit seiner Persönlichkeit zusammen, dass er da nicht ganz so schillernd rüberkommt. Aber die sportlichen Erfolge letztlich sprechen ja für ihn. Und auch die Tatsache, dass er jetzt eben gezeigt hat, dass seine Mannschaft auch ein Stück weit neu erfinden kann. Also in seinem ersten Jahr, wir erinnern uns an die Büffelherde, da hat er ja sehr stark auf Pressing gesetzt, auf schnellen Umschaltfußball. Und ja, jetzt spielt die Mannschaft anders, hat einfach andere Spielertypen. Und jetzt hat er da eine spielerisch sehr gute Mannschaft entwickelt, und hat die Mannschaft auch immer wieder aus Krisen geführt. Ja, wir erinnern uns letztes Jahr in der Hinrunde, die Eintracht musste wegen der Europa-League-Qualifikation die meisten Spiele aller Mannschaften bestreiten und ging dann hinten raus auf dem Zahnfleisch, war dann auch zur Winterpause im Abstiegskampf. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber ich meine, es wären roundabout 18 Punkte gewesen. Ja, und dann hat er wieder das System umgestellt auf Viererkette zeitweise, um alles zu stabilisieren und hat die Mannschaft wieder raus aus dem Keller geführt und am Ende fehlte ja gar nicht mehr so viel nach dem Restart, um dann erneut nach Europa zu kommen. Und ja, all das sind Dinge, die ja schon zeigen, dass es ein exzellenter Trainer ist, der ja auch auf seinen vorherigen Stationen überall Erfolg hatte. Ich glaube, bis auf den Alltag, wo man dann später bereut hat, nicht mit ihm weitergemacht zu haben, ist er dann immer auch aus freien Stücken gegangen. Und das spricht ja auch für ihn.
Nach der Hinrunde, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, exakt 18 Punkte vergangene Saison, du hast recht.
Ja, also Julian muss da nicht nachgucken, du hast das, Alter, du hast ein Büffelgedächtnis. Du hast ein Büffelgedächtnis. Und dann sind wir ja irgendwie dann natürlich auch bei der Kaderzusammenstellung und beim Thema Freddy Bobic. Wir haben den schon zweimal hier bei uns im Podcast gehabt. Der wird jetzt gerade wieder unter anderem bei der Hertha, bei seinem Ex-Club, als Wunschlösung angeblich auf die Nachfolge von Michael Preetz genannt. Allein wenn man jetzt sich nochmal anguckt, was der in dieser Winterpause gemacht hat, Dost verkauft, er hat es, glaube ich, so formuliert, so nach dem Motto, das war lukrativ für die Eintracht, dafür den verlorenen Sohn Luka Jovic per Leihe aus Madrid zurückgeholt. Also der macht ja wahnsinnig viel richtig, seitdem er in Frankfurt übernommen hat. Wie viel Sorgen müssen sich die Eintracht-Fans denn machen? Du hast ja gerade bei Hütter schon erwähnt, dass da auch mal zeitnah ein Top-Team anklopft, weil sie merken, oh, also der Bobic, was der da macht, das hat schon sehr viel Hand und Fuß.
Das kann sicherlich jederzeit passieren. Ja, nur ich glaube immer, das bringt nichts, sich da jetzt verrückt zu machen oder zu spekulieren. Wir wissen nicht, was kommt. Ich glaube, bei Bobic ist klar, dass er, wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, er sieht sich jetzt nicht 15 Jahre lang bei einem Verein. Ja, ich glaube aber auch mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, Freddy selbst habe ich jetzt gestern leider nicht erreichen können, aber ja, wenn man, egal mit wem man spricht, das kann sich eigentlich keiner so recht vorstellen, dass er seine Mission in Frankfurt jetzt schon beendet sieht und jetzt im Sommer das Weite sucht. Ich glaube auch nicht, dass er zu Hertha gehen wird aus ganz verschiedenen Gründen. Er hat ja in Frankfurt das große Privileg beispielsweise, dass er eine sehr große Machtfülle hat. Und das meine ich gar nicht negativ. Ja, Macht klingt ja immer so ein bisschen was Negatives durch. Aber er hat einfach, man könnte es auch anders nennen, eine hohe Entscheidungsfreiheit. Er kann im Grunde im sportlichen Bereich schalten und walten, wie er will. Und das ist ihm, glaube ich, persönlich auch extrem wichtig. Und da stellt sich ja immer bei Vereinen die Frage, wo könnte er das dann auch ähnlich tun oder wo funkt ihm möglicherweise einer dazwischen? Es gibt ja den alten Spruch, wer die Kapelle bezahlt, bestimmt die Musik. Und wenn man jetzt zu Hertha ginge, müsste er sich sicherlich damit arrangieren, dass auch ein Investor im Hintergrund immer noch ein Wörtchen mitreden will. Man wüsste ja auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, wie viel Geld da möglicherweise in den nächsten Jahren noch zur Verfügung gestellt wird oder nicht. Es ist ein chronisch unruhiger Verein, bis auf die Tatsache, dass er sich halt mal in Berlin niedergelassen hat und seine Frau dort wohnt, sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund, warum er zu Hertha gehen sollte. Aber klar, es kann andere Spitzenclubs geben und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass vielleicht irgendwann ein Club dabei ist, wo er sagt, das ist eine One-in-a-Lifetime-Chance und die will ich jetzt unbedingt ergreifen. Also ausschließen kann man da nie was, nur ich glaube, die Spekulationen, die bringen einem Alltag ja nie wirklich weiter.
Ja, aber du weißt doch, die Spekulationen sind irgendwie auch unser tägliches Brot. Und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann so eine Lawine ins Rollen, wenn, ich sage jetzt einfach mal, Max Eberl dann doch vielleicht von Gladbach nochmal einen Schritt irgendwo hin macht und dann vielleicht, ja, sich Gladbach auch dann mit so einer Personalie beschäftigt. Wer weiß, wir werden das sehen und im Zweifel wieder bei dir nachfragen, Julian. Ich sage erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Expertise. Da sind wir noch ein bisschen schlauer geworden, was Eintracht Frankfurt angeht.
Sehr gerne.
Schönmann, ich möchte direkt anschließen, wenn wir schon gerade beim Thema Frankfurt sind, mit folgendem audiovisuellen absoluten Highlight. Nee, audiovisuell ist auch, wenn man es sieht. Ne? Es ist, hören ist ja nur Audio. Also Audio, was auch immer das richtige Wort ist, Highlight.
Psst, Kicker-Manager-Spiel.
Grinst nicht schon wieder so süffisant, nur weil ich die Anmoderation versaut habe. Es geht um die Wintertransfers. Und wenn wir bei Eintracht Frankfurt sind, ich hatte ja aufgerufen, mir mal zu schicken, was glaubt ihr, wen ich für 13,8 Millionen verpflichte bei Abgängen Wang, Gnabry, danke, direkt getroffen jetzt natürlich, nachdem ich ihn verkauft habe, Davies und Horn. Und einer der neuen und natürlich einfach mit mein wichtigster Winterneuzugang ist André Silva von Eintracht Frankfurt.
Für wie viel?
4 oder knapp drunter.
Okay, ja.
Also hat jetzt wieder ein Doppelpack geschnürt, steht jetzt bei 16 Saisontoren und hat mir an diesem Spieltag schon mal schlanke 18 Punkte gebracht. Ich dachte mir halt, ich habe wirklich einmal dreckig auch darüber nachgedacht, ob ich Lewandowski verpflichte. Ich hätte die Kohle dafür gehabt, aber dann hätte ich mich selbst nicht mehr im Spiegel anschauen können. Ich kann hier nicht Woche für Woche darüber mosern, dass alle Lewandowski haben, und dachte mir, wie komme ich zumindest in die Nähe eines Sturmduos Haaland und Lewandowski? Ich nehme das, was danach oder direkt auf Level ist. Und Haaland Silva ist ja auch recht vielversprechend.
Ja, es gibt so ein paar. Also ich meine, Silva hat absolut überzeugt und zeigt auch Woche für Woche, dass er eine Qualität hat, die nichts mit zufälliger guter Formkurve zu tun haben kann. Und trotzdem gab es so ein paar Kandidaten, als ich jetzt auch über Transfers nachgedacht habe, bei denen ich schon ins Grübeln gekommen bin, ob man da vielleicht jetzt gerade in einem Hinrundentrend erliegt und sich dann wundert, dass die in der Rückrunde nicht mehr so performen. Da bin ich zumindest ein ganz bisschen unsicher. Also ich glaube, du wirst verstehen, da bin ich natürlich bei André Silva ein bisschen unsicherer als bei einem Robert Lewandowski.
So, ne? Der Gedanke ist natürlich in meinem Kopf auch aufgekommen, was mache ich jetzt eigentlich, wenn der Hütter den Jovic jetzt irgendwann in ein paar Wochen von Beginn an bringt und Silva nur noch von der Bank. Aber eigentlich kann er sich's bei der Quote nicht leisten, weil Silva ist für...
Wenn dann bringt er sie beide, aber vielleicht funktioniert das dann nicht. Und wir müssen ja auch die Frage stellen, wir haben jetzt ja gerade ein paar Erklärungen von Julian bekommen, aber wird Frankfurt weiter so abliefern? Du kannst auch als Stürmer trotzdem noch abliefern, wenn dein Team nicht mehr so viele Spiele gewinnt. Nur da war ich mir bei Frankfurt so ein bisschen unsicher und habe deswegen die Finger davon gelassen. Ein No-Brainer, den hast du dir hoffentlich auch geholt, ist Angelinho, der
yes, hab ich auch
wahrscheinlich verpflichtet. Jetzt bei euch allen im Team spielt. Den musste man halt einfach jetzt holen. Ja. Und ich habe noch einen, da bin ich unsicher, Musiala habe ich jetzt. Mhm. Also das ist so ein bisschen eher so der Joker-Typ. Der ist sehr günstig gewesen. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber auf jeden Fall günstig. Und ich muss so ein bisschen gucken, wie gut das eigentlich funktionieren wird.
Ich hatte halt wirklich den Vorteil, dass durch Gnabry und Davies, durch deren Verkäufe echt viel Kohle frei geworden ist. Und ich habe neben Angelinho und André Silva wirklich noch, und jetzt halte ich fest, Edmond Tapsoba verpflichtet, die Nummer 1 in der Rangliste beim Kicker in der Innenverteidigung, und Lars Stindl. Also ich habe in diesem Winter in Angelinho, Tapsoba, Stindl und Silva investiert und könnte eigentlich nicht zufriedener damit sein.
Ja, das hat zwei Bayern weggegeben, ne?
Ja.
Ich bin unsicher, ob du dich da nicht gerade in ein eigens geschaufeltes Grab gelegt hast. Und zwar nicht, weil Lars Stindl und Tapsoba und wen hat's da gerade
Angelinho Silva.
Angelinho Silva. Ja, das sind alles natürlich super Leute, aber das gilt ja genauso andersrum. Und da habe ich echt voll lange drüber nachgedacht, warum sollte denn der Davis, der ja eigentlich so viel Potenzial besitzt und keine gute Hinrunde gespielt hat, nicht jetzt aufdrehen? Und dann
ja, weil er einen starken Konkurrenten hat mit Lucas Hernandez. Es gab gerade im Kicker auch noch mal eine Analyse dazu, dass die sich halt wirklich echt betteln da um diese Position, ne?
Ja. Also geholt hätte ich Davis jetzt nicht, aber wenn ich ihn schon im Kader gehabt hätte, ich hätte zumindest drüber nachgedacht. Übrigens, bei den Bayern können wir es wieder kurz und knapp halten. Die haben am Ende klar gewonnen gegen Hoffenheim. Davis sah übrigens bei dem Gegentreffer der Hoffenheimer wieder nicht optimal aus. Hat er auf der Außenbahn den entscheidenden Weg nicht zugestellt. Nur merkst du was? Wir kommen bei den Bayern jetzt wie im vergangenen Jahr und auch in den Jahren davor so ein bisschen in den Modus. Ja, die haben ihren Job locker gemacht. Braucht man gar nicht so viel drüber diskutieren. Können wir schnell übergehen und zum nächsten kommen.
Ja, ja, das wir sind da angekommen,
ist,
ja.
Ja, ja, das ist jetzt wieder ein Moment, in dem ja, es halt einfach sehr, sehr rund läuft für die Bayern und so setzt man sich dann peu à peu von der Konkurrenz ab, weil bei anderen Teams müssen wir eben mal darüber nachdenken, dass sie oder darüber diskutieren, dass sie gestolpert sind. Jetzt Leverkusen im Top-Duell gegen Leipzig, aber ja, so ist das jetzt aktuell. Ja, Gladbach, ja, man muss ja auch sagen, in einem Spitzenduell mit einem Punkt gegen Union Berlin. Dortmund hat seinen Job gemacht, da ist das einzig große Thema, dass sie nicht mehr Elfmeter schießen können.
Ja,
3-1 gegen Augsburg.
Wie hat Terzic gesagt, von verschossenen Elfmetern haben wir langsam die Schnauze voll. Die letzten drei, alle verschossen. Zweimal Reus und jetzt Haaland, der das Ding an den Querbalken ballert. Aber sie haben das Spiel trotzdem noch gedreht.
Ja, und dann können wir vielleicht noch über ein Team reden. Ja, über ein Duell reden, denn das war schon aus beiderlei Richtungen besonders. Bremen 1, Schalke 1. Werder Bremen spielt eine Halbzeit, und zwar die erste, mit einer Passivität, mit einer Zurückhaltung, mit einer Vorsicht, die alles übertroffen hat, was ich von Bremen in dieser Saison gesehen habe. Wir müssen kurz zurückspulen. Kofeld mit Werder im Abstiegskampf, rettet sich in der Relegation, stellt um, sagt, okay, dann müssen wir jetzt das spielerische Element erstmal hinten anstellen und gucken, dass wir den Laden dicht halten, um dann so im sicheren Fahrwasser zu sein. Vielleicht können wir dann wieder einen Schritt nach vorne denken. Das war eher nochmal ein Schritt zurück, weil sie haben eben nicht gegen die Bayern gespielt, sondern gegen den FC Schalke 04. So passiv, so vorsichtig, so sehr einfach nur auf das eigene Torhüten bedacht, fand ich extrem krass. Sie haben es dann zumindest ein bisschen besser gemacht.
Naja, Schalke hatte in der ersten Halbzeit teilweise über 70% Ballbesitz. Ja. Also hat wirklich eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, hatte ja auch ganz früh diese Chance durch Hoppe, ist in Führung gegangen und dann hat ja Kofeld auch selbst reagiert. Hat dreimal gewechselt, zur Pause dreimal gewechselt und das hat viel besser funktioniert. Möwald macht dann hochverdient den Ausgleich. Ja, und dann spricht Kofeld nach dem Spiel davon, dass die zweite Halbzeit wahrscheinlich die beste der Saison gewesen ist.
Ja, 2 Torschüsse vor der Pause, 13 Torschüsse danach. Aber wie gesagt, wir reden über einen Gegner, der es eigentlich, wenn wir die Statistik bemühen, gar nicht mehr schaffen kann mit dem Klassenerhalt. Sie hätten fast dieses Ding sogar noch verloren in der Nachspielzeit dann per Videobeweis abseits gegeben. Ansonsten wäre Schalke mit 0 Punkten nach Hause gegangen, aber der eine Punkt hilft ihnen jetzt auch nichts, oder?
Nee, nicht so wirklich. Ich habe ja vorhin die Statistik auch bei den Mainzern genannt, ne? Mit 10 Punkten nach 19 Spielen. Schalke ist ja noch 2 Punkte dahinter. So. Und ja, das ist... Also der Weg ist sehr...
Ich würde jetzt mal vermuten, dass mit 8 Punkten nach 19 Spielen nicht viel mehr Leute den Klassenerhalt
ja,
geschafft haben.
Also du musst ja bedenken, es sind jetzt allein schon auf Bielefeld, das gestern gegen den 1. FC Köln auswärts 1-3 verloren hat. Glückwunsch an die Kölner, das war ein wichtiger Sieg, um da mal runterzukommen vom Relegationsrang zumindest, auch wenn immer noch das alles sehr eng da unten ist. Aber Schalke hat 9 Punkte Rückstand auf Bielefeld, Mainz 7 und die Bielefelder sind auf dem Relegationsrang. So, ne? Und klar, wir sind zu Beginn der Rückrunde und jede Mannschaft kann auch mal sich, das haben ja auch die Freiburger gezeigt, mal so ein Rausspielen oder was auch immer. Aber haben wir da die Riesenhoffnung bei Mainz und Schalke, dass das passiert und sie wirklich ein paar Wochen in Folge jetzt punkten und immer, es müssen ja immer drei her und der Rest muss immer seine Punkte liegen lassen.
Ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ich glaube, dass wenn wir da unten hinschauen im Laufe der Saison, eher der Kampf um die Tabellenposition 16, also richtig ausgedrückt dann eher um die Position 15, weil man ja nicht um die 16 kämpfen möchte, weil man auf der eben nicht sein will. Der Spannende ist, auch die Hertha, ne, du hast es gesagt, die sind jetzt mit 17 Punkten punktgleich mit Bielefeld, also komplett da unten drin. Freue ich mich übrigens extrem drauf, wir sind am Freitag in Berlin, denn wir haben auf der Zone ja das Spiel von Hertha gegen die Bayern. Also ich bin sehr gespannt, was sich Paul Dardai, der Alt-Neucoach der Herthaner, gegen den absolut souveränen Tabellenführer überlegt. Ja, irgendwelche Gedanken würde er sich machen. Wir gehen jetzt so langsam in die Planung für die Sendung. Ich gucke mir das Hertha-Spiel auch nochmal genauer an, aber da muss man schon so ein bisschen schauen. Ne? Die nächsten Spiele von Hertha, Bayern, Stuttgart, Leipzig. Also ich bin gespannt, wie wir in drei Wochen über die Herthaner und über diesen Relegationsrang 16 stehen. Wir dürfen uns nicht so sehr wundern, wenn sie genau auf dem sind.
Ja, es ist ein Horror-Februar, haben wir schon mehrfach erwähnt. Und es ist auch krass, ne? Also Bielefeld bis hoch zu Bremen, 5 Punkte Differenz. Bis zum 11. 11. bis
ist
16.
Ist für uns schön.
Ja, ist für
also
uns
für
schön.
Also für die nicht so, aber für uns ist schön. Wir reden da natürlich auch in den nächsten Wochen wieder drüber. Nochmal ganz lieben Dank in Richtung Frankfurt zu Julian Franzke, in Richtung Freiburg, wo ich glaube, ich spüre es jetzt gerade, das Wort Ehrenfurz gefallen ist in der Videositzung. Dank Vincenzo Grifo. Ja.
Und ja, wir grüßen schön, schon mal, genau, und wir grüßen schon mal so vorsichtig in Richtung Hansestadt, denn kommende Woche werden wir den Cheftrainer des Hamburger SV begrüßen dürfen, Daniel Thun. Sehr spannender Typ, wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit ihm.
Ja, schaltet dann auch wieder ein. Also ladet euch runter und dann drückt auf den Play-Button. Aber ihr wisst, wie Podcast funktioniert. Darum konntet ihr auch diese Folge dabei sein. Bis nächste Woche.
Lexi, mach's gut.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.